dass wir mit einem sehr konkreten Werkzeug einfach testen können. Und das ist das, was dann sozusagen über stark und schwach entscheidet. Mhm. Das Nervensystem funktioniert elektrisch. In der Medizin gibt es Modeerscheinungen, wie man sehen kann. Und man kann da extrem fein damit auch testen.
Willkommen zu einer neuen Folge im Halleluja-Podcast. Unsere Mission ist deine Gesundheit. Viel Spaß mit dieser Folge.
Herzlich willkommen zum nächsten Halleluja-Podcast. Wir sitzen hier mit Matthias Scharf. Matthias ist ein Heilpraktiker mit einem klaren Fokus, nämlich nicht nur die Symptomatik zu behandeln, sondern Ursache wirklich zu verstehen. Mit seiner Arbeit, eben mit Dr. Klinghardt, verbindet er fundiertes medizinisches Wissen mit einem ganzheitlichen Blick auf die Gesundheit. Lieber Matthias, so schön, dass du heute da bist.
Ja, vielen Dank. Ihr habt es auch ganz schön hier. Seid schöne Jungs. Ich bin begeistert. Kommt alle mal vorbei. Es ist wow.
Ja, es ist schön. Matthias, wir sprechen heute über deinen Ansatz, wie du dein Heilpraktiker-Dasein lebst, was deine Methodik in Anführungszeichen ist. Wie ich das verstehe, du arbeitest mit der Methodik von Dr. Klinghardt.
Genau, das ist inzwischen mein Schwerpunkt geworden. Ich habe ursprünglich, ich versuche es kurz zu machen, ja. Aufgrund von persönlicher Krisen, die aber auch aus der inneren Suche im Grunde erstanden sozusagen, habe ich mit Kung Fu angefangen vor jetzt ziemlich genau 30 Jahren. Mhm. Das war so mit die sinnvollste, wirksamste Psychotherapie damals, die ich finden konnte. Das erdet einfach ungemein. Und dann irgendwann nach 10 Jahren habe ich mir dann gedacht, ja, irgendwie ist man an der Zeit, was Sinnvolles mit dem Leben zu machen. Ich habe im Club gearbeitet, beim Fernsehen und das war alles irgendwie nicht so wirklich erfüllend auf Dauer. Und habe dann mir gedacht, ja, chinesische Medizin, toll, Energiemedizin, hört sich gut an. Will Akupunktur lernen, habe dann den Heilpraktiker gemacht entsprechend und war aber dann nach einigen Jahren der Arbeit damit auch unzufrieden und habe mir gedacht, irgendwie fehlt da was. Also die Konzepte sind hochinteressant, aber die Welt, in der wir leben, mit den ganzen Umweltgiften, Mobilfunkstrahlung etc., ist einfach nicht mehr die gleiche wie die Zeit, in der diese Konzepte entstanden sind.
Mhm. Du hast es gerade gesagt, du hast eben diese chinesische Medizin und Co. hast du dir angeschaut, du hast einen Heilpraktiker gemacht und hast dann gesagt, es fehlt da was. Was meinst du damit?
Genauso wie ich es gesagt habe. Also die Konzepte, die der chinesischen Medizin zugrunde liegen, kommen aus einer Zeit, in der es beispielsweise diese große Mobilisierung von Quecksilber, Aluminium, Blei in der Luft, Mikroplastik, bestimmte Keime, die teilweise erst in den 80ern oder später klassifiziert wurden, sehr großen Einfluss haben, mhm. mal jetzt von Covid mal ganz abgesehen. Ja. Mhm. Ja. Was auch tatsächlich, muss man ehrlich sagen, in jeder Behandlung fast heutzutage, ob die Menschen mit Depressionen kommen, Bauchweh oder Knieschmerzen, mhm. ja. Mhm. Oder auch sehr ernsten Erkrankungen von Krebs und neurologischen Beschwerden etc., muss immer mitbehandelt werden. Also Covid ist, eigentlich ist die Pandemie alles andere als vorbei. Es ist nur der mediale Fokus.
Ja.
Und der Druck auf uns ist jetzt ein anderer geworden. Der hat sich verändert, aber es ist immer noch etwas, was ein Riesenthema ist medizinisch. All diese Dinge haben eben in meinen Augen gefehlt. Ich habe auch schon immer nach einer Möglichkeit gesucht, den Körper direkt zu befragen. Ja, was ist da los? Wo was ist mit der ganzen psychischen Geschichte so dahinter, den Traumata, die wir alle mit uns rumtragen? Und da kam dann irgendwann ein Kollege, 2012, glaube ich, war das, auf mich zu und hat dann gemeint, ja, da gibt's diesen Typen, den Dr. Klinghardt, und der hat da so eine Muskeltestmethode und das. Ja, was ja die paar Sätze, die er da fallen lassen hat, haben mich total überzeugt. Und zack, haben wir uns angemeldet. Und dann ging es los. Und eigentlich, so als ich schon mitten in der Ausbildung war, habe ich dann auf einmal bei so einem Video, das ich gesehen habe, so einem Lehrvideo, da hat er dann über die Lichtfelder, die eigentlich die DNA aussendet und die auf denen dann die Elektronen sozusagen Huckepack mitreisen und die letztlich unseren physischen Körper strukturieren. Ich nenne es immer den Bauplan, ganz einfach gesprochen. Und die wir mit diesem ganz einfachen Pol- oder Polarisationsfilter aus der Fotografie oder den alten Kameras, kennt man das noch. Die digitalen haben das, glaube ich, nicht mehr oder nicht mehr in dieser Form. Und den nutzen wir für die Testung. Und da hat der Dietrich Klinghardt eben hat da zwei so Sätze dazu fallen lassen und dann auf einmal ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen, dass das genau dieses fehlende Glied ist zwischen Körper und Seele im Grunde, dass wir mit einem sehr konkreten Werkzeug einfach testen können. Und ich konnte dann die ganze Nacht nicht schlafen, weil das hat mich echt weggehauen. Und dann da sind wir dann auch wieder bei Licht, Infrarotstrahlen etc. Und diese ganze Auswirkung dann auf unseren Körper, ja.
Also dieses, du hast gerade sehr viel gesagt.
Entschuldigung.
Ich sage das nicht negativ, ich sage nur, du hast so viel gesagt, weil ich sage mir so, wenn das stimmt, was du sagst, dann ist das wirklich abgefahren. Weil das ist auch der Grund, warum wir, oder ich persönlich jetzt so begeistert bin von dem Ansatz. Einfach nur erstens, weil ich selber erfahren habe. Das heißt, es ist immer so die Frage, also Glauben ist das eine, wie man es erfährt und sagt, okay, wie ist es, wenn man wirklich, ich sag mal, von dir ganz konkret was diagnostiziert bekommt, was, Klammer auf, so, ich konnte es nirgends messen lassen. Also Borrelienlast oder sonstigen Gehirnlasten werden ja so, wo konnte ich die messen lassen?
Es gibt durchaus Labore, aber das sind eine Handvoll Armin Labs in Augsburg oder ich glaube IMD in Berlin und so, die können diese speziellen ELISA-Tests machen. Aber es ist dann natürlich sinnvoll, wenn du erstens auch genau weißt, ob das jetzt Bartonellen sind, ob das Mykoplasmen oder Borrelien und welche Form dann von Borrelien.
Genau.
Ansonsten gibst du unglaublich viel Geld aus.
Ja. Und wisst ihr, was ich jetzt ganz cool finde, weil ich glaube, seid ihr vielleicht nerdiger, aber für unsere Zuhörer, ich glaube, das ist nicht ganz nachvollziehbar gewesen, was du gerade gesagt hast mit den DNA, wo die dann die Huckepack fliegen. Ich glaube, wir werden jetzt gerade die Frage stellen, what the fuck, wovon sprechen die?
Genau.
Matthias, willst du einmal kurz erklären, wie das in der Praxis ausschaut, was du gerade erzählt hast?
Weil genau genommen, Simon, jetzt wollte ich gerade einsteigen, du hast gerade schon den ART-Test angesprochen. Den Muskeltest, also den Auto-Response-Test.
Autonome Response-Testing, genau, das ist das, was Dr. Klinghardt da eben entwickelt hat. Der hat verschiedene Methoden, also die AK, Applied Kinesiology von Goodhart. Das ist so das ganz klassische Muskeltesten, das man kennt, sozusagen so der Urvater der meisten Muskeltestsysteme, kann man sagen, hergenommen. Hat dann die sogenannte Energiepsychologie von Callahan, die in unsere MFT-Kurse mit eingeflossen ist, da mit reingebaut, seine eigenen Akupunkturkenntnisse auch. MFT, Mentalfeldtherapie oder Mentalfeldtechnik, das ist eigentlich eine simple Methode, um Leid ganz, also psychisches, aber auch physisches Leid zu mildern. Sowas wie eine ganz 5 Minuten Traumatherapie, könnte man sagen. Ja, also das geht sehr schnell und ist hocheffizient. Im Grunde kann man das auf alles Leid anwenden, dessen wir uns bewusst sind. Also wo wir sozusagen kognitiv und vom Fühlen her wissen, okay, da ist das und das passiert. Gott, das war so schlimm für mich. Ich habe jedes Mal, wenn ich jetzt wieder ein rotes Auto sehe auf der Straße, dann wie damals bei dem Unfall, das kriege ich Schweißausbrüche. Und ja, das, was uns verfolgt, aber was wir sozusagen auf dem Schirm haben, was wir kognitiv erfassen können, all das können wir damit behandeln. Übrigens, jetzt im Mai, am 23., 24. machen wir das erste Mal einen solchen Kurs in München. Ihr seid natürlich alle eingeladen.
Verlinken wir direkt.
Machen wir wirklich, ja.
Könnt ihr machen, gerne.
Also genau,
danke,
das
ist klasse.
Was für Kurs ist
Mental? MFT, Mentalfeldtechnik, genau. Das ist eine der Therapiemethoden, die Klinghardt eben mitentwickelt hat und unterrichtet.
Wer sollte sich dazu anmelden?
Das ist tatsächlich ganz offen für Therapeuten und Laien, also für jeden Menschen, der bei sich selbst und bei seinen Lieben oder Menschen, die mit ihm in Kontakt stehen, das Leid mindern möchte. Mhm. Es ist wirklich sehr, sehr simpel, eigentlich in wenigen Minuten erklärt, aber genau, es ist eine Kombination, also EFT, TFT, PEAT, das sind alles Abkömmlinge oder Abspaltungen von der ursprünglichen Methode, die letztlich schon auf ja, Callahan und Klinghardt zurückgehen. Die haben zusammen damals, das ist eine ganz nette Geschichte, Callahan war so in den 70er, 80er Jahren in den USA einer der führenden Psychotherapeuten und Analytiker, der aber Zeit seines Lebens an einer Phobie gelitten hat, die er nicht losgeworden ist, trotz all der Analysen und so weiter. Und der hat dann irgendwann eben auch sich gedacht, gleichzeitig mit Klinghardt, Mensch, lerne ich halt mal Muskeltesten, vielleicht komme ich da ein bisschen weiter. Das war Anfang der 80er. Und die haben dann in der Pause so zusammen geübt, er und der Dietrich Klinghardt, und haben diese Phobie provoziert. Und dann eben, das war gerade so der Auftrag, geguckt, ob irgendeine der Akupunkturleitbahnen, der Meridiane sozusagen, gegen diese Phobie testet. Und dann haben sie die einfach beklopft und Callahan hat dann plötzlich nach 30, 40 Sekunden das Gefühl gehabt, dass das wie aus ihm herausfährt, ja, ent
Dings,
ent also litten.
Ja.
Und ein kleiner Insider. auf jeden Fall war das die Geburtsstunde der sogenannten Energiepsychologie. Und daraus ist dann eben Callahans Thought Field Therapy, TFT, draus entstanden. Klinghardt hat es MFT genannt. Aber das ist nahezu identisch. Callahan war sehr hippiesk unterwegs, so hat immer Leute eingeladen, konnten mit ihm pennen, haben alles gelernt. Und dann plötzlich ein halbes Jahr später, dann kam ihnen die Idee, dass jetzt auf einmal mal doch ja durch Klopfen und Tönen und so man Trauma bearbeiten
das
kann.
Das ist ja das natürlich Typing, was du immer wieder machst.
Tapping, ja, genau. Das Tap and Tone auch genannt, genau, weil wir dabei auch manchmal Ton machen, damit sich die Gehirnhälften verbinden, ganz einfach. Ja, genau, das ist sehr effizient. Aber es geht eigentlich darum, dass man lernt zuzuhören und immer wieder die gleichen Fragen zu stellen. Man muss nichts können, wissen, man muss nicht therapieren, sondern die Methode besteht eigentlich darin, Fragen zu stellen und zuzuhören.
Mhm. Okay.
Weil der Klient oder Patient, Freund, Familienmitglied, was auch immer, sagt einem, worunter er leidet. Wir müssen nur immer wieder die gleichen Fragen stellen, die wiederholen. Und dadurch, dass man sozusagen das Bewusstsein dazu zwingt, wie in den Spiegel zu gucken, passiert die Heilung eigentlich wie von selbst. Das ist ganz wunderbar und geht sehr, sehr schnell. Also das ist hoch erstaunlich. Und ja, das ist MFT, genau. Und
also jeder, der sich dazu berufen fühlt, herzliche Einladung,
wir
werden es verlinken.
Das bringt mich eigentlich zu zwei Unterscheidungen, also so wie ich drüber nachdenke. Und zwar, ich habe mich immer gefragt, weil du hast eingangs gesagt, du hast auf einmal das gehört vom Dr. Dietrich Klinghardt, dass der in Echtzeit diagnostizieren und messen kann durch den Autoimmun-Response-Test. Das ist natürlich, und das sagte ich vorher schon, also wenn das stimmt, ist es ziemlich crazy. Und es
ja,
genau.
Ist es. Ist genial, einfach. Also das ist nicht so, dass das einfach ist. MFT ist einfach, Muskeltesten ist relativ komplex. Aber in seiner Genialität ist es den Aufwand wert, würde ich sagen. Also man muss realistisch sagen, es dauert 3 bis 5 Jahre. So bei mir als Trottel, der auch dann das Ganze wirklich ernst nimmt und wie soll ich sagen, da so ein bisschen Perfektionist zu sein versucht, weil es eine ernste Sache ist natürlich auch.
Ja.
Aber die Methoden, die da eingeflossen sind, also die wichtigsten sind eben das Lichtfeld, das Fritz Albert Popp, der schon verstorben ist, hat das Mitte der 80er als erster eben wissenschaftlich nachgewiesen, wurde natürlich im deutschsprachigen Raum so ein bisschen verlacht und teilweise angegriffen. In Russland, China, auch Ex-Jugoslawien hat man, ist man sehr weit gekommen da mit der Forschung, hochinteressant. Weil man muss sagen, dass fast alle Strukturen im menschlichen Körper Lichtleiter und oder Empfänger sind, mal abgesehen von unserer DNA, eben der Doppelhelix, der DNS eigentlich, ja, ich sage immer DNA, das ist aber eigentlich ja der Acid, ist ja der englischsprachige Begriff dafür. Ist ein Lichtgenerator und Empfänger. Ja? Da kommt hoch kohärentes, strukturiertes Licht sozusagen raus. Und das ist ja letztlich das, was den Zellen, die ja im Grunde aus dem Rückenmark kommen und ahnungslos sind, ja, was sie tun sollen. Woher weiß das Auge, dass es nicht plötzlich so groß wird oder die Nase bis hierhin wächst? Also das ist ja etwas, was eigentlich
nicht wirklich bis erklärt
ist. Heute schwer zu erklären ist, außer man nutzt eben diese Lichtfelder, die, ja.
Der will mal da direkt reinbauen, Ludwig. Und zwar wollen wir mal ein ganz konkretes, also mich interessieren zwei Fragen. Was sind die drei häufigsten Fälle, wann jemand zu dir kommt? Und dann wollen wir reinspringen, wie das mit diesem Licht, weil ich glaube, das können sich jetzt viele nicht vorstellen, wie das konkret ausschaut, weil wir arbeiten ja da eng zusammen und ohne, dass wir mal recht haben wollen, die, die bei dir waren, die sind gefühlt das erste Mal zu einer Lösung gekommen, wo man sagt, jetzt habe ich die Ursache gefunden und die schreiben Briefe und rufen unter Tränen an. Deswegen mal meine erste Frage, was sind aus deiner Sicht so die drei großen Themen, oder vielleicht gibt es ja noch ein großes, wann jemand oder wer bei dir auftaucht, was so die Krankheitsbilder sind?
Schwer zu sagen, weil sich die Beschwerden durchaus verändert haben in den letzten 6 Jahren. Das ist von eben chronifizierten Long-Covid, sage ich jetzt mal, Spike-Opathie, über Krebs, über Angstzustände, Depressionen. Also es sind der psychische Druck für viele Menschen ist einfach immer verrückter geworden. Die Welt verändert sich sehr rasant. Das stresst uns. Ich meine, wie viele Unternehmen in der Innenstadt sind pleite, überall ist, ja, stehen die Büros leer etc. Das ist ja massiv. Viele Leute haben ihren Arbeitsplatz verloren oder können nicht mehr arbeiten, weil sie so krank sind.
Versteht ihr es richtig? Der Großteil ist psychisch?
Es ist, also in der chinesischen Medizin ist es so, dass diese Trennung überhaupt nicht existiert. Das ist, man muss ja auch sagen, das ist ja ein Konzept, das Descartes irgendwann aufgebracht hat, um der Kirche vor 250, 300 Jahren diese Vormachtstellung oder diese Hand von der medizinischen Forschung runterzunehmen. Und der hat gesagt, ja, ihr kümmert euch dann um den Geist, die Seele, das ist euer Ding und wir tun dieses welke Fleisch da irgendwie, das Stinkende uns da angucken und das ist ja eurer überhaupt nicht würdig, ja, das darum kümmern wir uns. Und seitdem gibt es irgendwie die Trennung zwischen Körper und Geist und irgendwie wird auch in unserer Medizin das bis heute so behandelt, als ob das existiert. Aber Entschuldigung, ich kann da draußen auf der Straße jemanden ansprechen und sagen, du Depp.
Hä?
Oder so, und dann kann man sofort messen, dass sich sein Puls verändert, sein Blutdruck sich verändert, seine Hormone sich verändern. Also
es hängt zusammen.
Ja, also, oder was lässt meine Hand sich hier heben und winken? Das ist ja nicht.
Verstanden, aber wir denken ja oft.
Das ist eine gute Frage, die wollte ich schon die ganze Zeit kurz ansprechen. Und zwar,
bitte?
Das ist nämlich, du hast gerade das MFT angesprochen, Mentalfeldtechnik. Und dann gibt es ja, wenn ich jetzt zu dir gehe und sage, okay, es gibt Toxinlasten oder es gibt die verschiedenen Virenlasten und so weiter und so fort, dann ist es eine körperliche Ebene.
Genau.
Und du bringst es ja, und das finde ich also unfassbar spannend, weil wenn du es, ich habe es lange versucht, wirklich.
Nein, ich will es euch die ganze Zeit erzählen, aber wir kommen vom 100. Ja, Tausend, das könnte länger dauern.
Erzähl's mal. Erzähl's bitte.
Genau, das ist das eine, Fritz Albert Popp, diese Lichtfelder, die DNA eben generiert. Ja, dann kam der nächste Lehrer vom Klinghardt daher sozusagen, das war Yoshiaki Omura. Omura hat den sogenannten bidigitalen O-Ring-Test entwickelt. Das habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn du so machst. Ja, und dann wir hier einfach an diesen Fingern ziehen, also und dann schauen, ob ich diesen Ring aufbekomme oder nicht. Ja, und das ist hochkomplex letztlich und man kann da extrem fein damit auch testen. Und auch hier wieder den Körper einfach als Messinstrument hernehmen. Omura war eben, das ist das Interessante, der war eben nicht sozusagen so in der Schublade, weil er eigentlich Ingenieur war zuerst und dann Medizin studiert hat. Das heißt, der hatte noch so ein bisschen offeneren Forschergeist und der hat dann gewisse Phänomene entdeckt, eben die sogenannte direkte Resonanz. Und damit arbeiten wir sehr viel.
Das heißt, die Resonanz in den Muskeln sozusagen?
Nein, eigentlich geht die auch zurück auf diese Lichtfelder oder die Strukturen, die das Licht sozusagen eigentlich außerhalb des Körpers abbildet. Dieses Licht fällt eigenartigerweise, das unseren aus der DNA rauskommt, scheint 30 Zentimeter circa entfernt vom Körper relativ exakt abzubilden, was im Zwischenzellraum, das heißt, was im Blut rumfließt, in der Lymphe, im Zwischenzellraum sozusagen einfach. Ja. Bei 70, 80 Zentimeter Entfernung bildet sich in diesem Lichtfeld die Zellwand ab. Und wenn wir darüber hinausgehen, also noch weiter weg vom Körper, können wir messen oder testen, was im Körperinneren, also Entschuldigung, im Zellinneren passiert. Das heißt, paradoxerweise, je weiter wir rausgehen aus dem Körper oder weiter weg von der Körperoberfläche, desto tiefer gucken wir dann ins Zellinnere hinein. Dieses Licht, von dem wir da sprechen, also diese Biophotonen, diese sogenannten, sind so stark circa wie eine Kerze aus 20 Kilometern Entfernung. Relativ, ja, schwach, aber messbar dennoch. Seit 86, was ist das? 40 Jahren, ja. Dennoch hört man davon eigenartigerweise sehr wenig. Obwohl, wie gesagt, die Knochen sind Lichtleiter, die Nerven, sonst könnten wir uns hier nicht sehen und ihr uns auch nicht. Die Faszien, die jetzt wieder im Gespräch sind, massiv, ja, sind eigentlich, funktionieren wie Glasfaserkabeln, wenn man da oben irgendwo bei einer Leiche mit einem Laser reinstrahlt, dann kommt es unten am Fuß fast unverdünnt sozusagen wieder raus, das Licht. Das ist, ja, die Enzyme haben, wenn man die unter dem Mikroskop anschaut, schauen die ja wie so Wollknäule aus, die haben Strukturen, die Licht, und zwar farbiges Licht auch aufnehmen, etc. Also das Licht scheint sozusagen der größte gemeinsame Nenner zu sein, den wir ganz wissenschaftlich eben untersuchen können. Und Omura hat eben festgestellt, dass wir mit der sogenannten direkten Resonanz extrem genau feststellen können, wo was im Körper sich befindet. Wenn wir eine identische Information, und die kann sogar, also es reicht ein Bild aus, sozusagen. Wir nutzen zum Beispiel Dias, mikroskopische Aufnahmen von eben bestimmten Keimen, um die dann im Körper zu finden. Und oft ist es eben, ja, das sieht man ja auch. Also oft ist, wenn jemand krank ist, ist nur ein Gelenk betroffen. Das heißt, wenn ich dem Blut abnehme oder so, dann werde ich da nichts finden, weil diese Keime sich nur ganz streng kompartmentalisiert auf ein Gewebe beschränken und dort eben auch im Zellinneren drin hängen und nicht frei im ganzen Körper irgendwo, ja, herumgeistern. Mhm. Das ist eigentlich bekannt, aber wird sozusagen systematisch übersehen in der, ja, konventionellen Medizin, die die meisten Kassenpatienten so.
Dieses heute einfach, dieses Druckkoppel ist einfach unfassbar.
Ich finde es unfassbar spannend. Ich habe da krasses, schönes kleines Beispiel vom Unternehmer, den wir zu dir geschickt haben. Scheinbar alles in Ordnung. Aber um das Beispiel, was du gerade gesagt hast, zu messen, dann war der bei dir und der hat sich anschließend gemeldet und hat gesagt, beides. Wow, spannend, ich habe hinterm Zahn ein Virus. Ja. Und mir wurde gesagt, wenn ich da nichts mache, kann sein, dass ich den in einem halben Jahr verliere. Und dies ist so ein Beispiel, wo du gerade angesprochen hast, oder? Du kannst genau herausfinden und örtlich finden, wo das Thema genau. ist. Genau,
absolut das lokal ist, begrenzt, weil genau. So sind ja auch unsere, ja, die Symptome funktionieren ja tatsächlich so, dass die nicht, also es ist selten ja der ganze Körper betroffen
von irgendwas. Aber das ist ja das Spezielle, das bedeutet, wir haben ja, wenn ich das mal am Praxis, das Ganze praktikabel darstelle, so für mich, wo ich nicht so im Thema oder nicht so in der Tiefe drin bin. Wir haben viele Menschen mit unterschiedlichem Leid, warum sie dir die Halleluja-Sauna kaufen. Und dann sagen wir, hey, für diejenigen, die das Mindset dafür haben, sagen, hey, wir haben einen mega krassen Ansprechpartner, dann kommen die zu dir und dann kommt da was raus, was die scheinbar schon vor 10 Jahren oder seit 10 Jahren plagt. Angefangen von Schlafstörung, Übergewichtigkeit, Zähne ist ja ein Riesenthema. Und dann gehst du hin, machst diesen autonomen Response-Test und das Tolle ist ja, weil du genau an die Ursache rankommst und dann haben die eine Antwort. Und die kämen ja in der Regel von Pontius zu Pilatus. Ich meine, selbst unsere eigene Mutter, die war ja mal bei dir und die war, das finde ich eine schöne Anekdote, die hat ja nicht, die hat gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und dann hast du das diagnostiziert.
Auch nicht.
Dann hat sie nur zu uns gesagt, hey, ich habe nächste Woche das MRT, da bin ich mal gespannt. Mhm. Und dann war die da und dann war das komplett gleich. Du hast ihr mit diesem Autonomen Response das gesagt, was im MRT rauskommt. Und es war so auch cool. Für sie. Mhm. Das hat ja gestimmt. Um da für alle Zuhörer mal da paar Praxisfälle
also reinzubringen. Vielleicht die Belastbarkeit ist jetzt dann in meinen Augen nur die Frage, wo sie der eine oder andere hört. Also alter Schwede,
stimmt,
ich höre Energie und ich höre Licht und ich höre keine Ahnung was. Und das ist doch alles nur Pseudo, das ist alles nur, ist das wirklich Wissenschaft, ist das reproduzierbar, ist es wirklich messbar? Und was ich einfach in meiner Laienhaftigkeit, wenn ich schaue von außen drauf, auf die Heilpraktiker-Geschichte und auch auf die Schulmedizin, und was ich oft sehe, das ist so, jetzt vor allem wie beim Dr. Dietrich Klinghardt und bei deiner Arbeit, da fließt viel Grundlagen von Physik mit ein.
Absolut, ja.
Die in der Schulmedizin komplett ignoriert ist. Es gibt im Prinzip die, also wirklich Lehre und so verstehe ich das zumindest, dass man versucht, aus der Physik Dinge mit abzuleiten, ist nicht wirklich der Fall. Man versteht jetzt nicht, okay, wir haben Licht, das kann man messen und dann gibt es die Zelle und dass die Zelle und Licht irgendwas miteinander gemeinsam haben, das schauen wir uns nicht an. Das ist nicht unser Thema.
Willst du die Frage nochmal stellen, ob es einen wissenschaftlichen Beweis dafür gibt?
Achso, ja, wie gesagt, also der eine, also Fritz Albert Popp, wie gesagt, dazu gibt es, ich weiß nicht, ob das dann Google Scholar oder PubMed oder wo diese ganzen Studien abgebildet werden, aber diese Arbeit, da ist wirklich viel geforscht worden. Und dann der gerade erwähnte Uemura mit der direkten Resonanz und diesem O-Ring-Test, der hat auch richtig viel Forschung seit, also Anfang, Mitte der 80er Jahre eben zu dieser direkten Resonanz veröffentlicht. Das ist alles da. Sein O-Ring-Test war das erste und einzige energetische Testverfahren, soweit ich weiß, das ein US-Patent erhalten hat, weil es eben exakt so genau war wie die Computertomographie oder das MRT. Ja.
Hast du jetzt ein Experiment gemacht, wo der Dietrich Klinghardt das bewiesen hat, wo er andere Messinstrumente hatte und er hatte nur den ART?
Das war eine Kombination. Also ein Freund von ihm, das ist der Marco Ruggiero, der ist so einer der führenden Ultraschall-Forscher, soweit ich weiß, weltweit auch. Und der hat, aber ist auch also ein Wissenschaftler. Das heißt, der ist zu allen Seiten wirklich offen, ergebnisoffen. Und die haben gemeinsam eine Studie gemacht, das Ruggiero-Klinghardt-Protokoll, soweit ich weiß, heißt es auch, wo Dietrich eben bei Patienten die Keimlast gemessen hat in spezifischen Geweben. Und dann hat man mit Ultraschall eben diese Gewebe, also man hat die vorher untersucht, Tests waren negativ im Blut und dann hat man die Gewebe, in denen bestimmte Keime gefunden wurden, mit ART, ja, mit Ultraschall behandelt, weil das Ultraschall ähnlich funktioniert wie eure Infrarotsauna. Alles, was sozusagen auf dem Bildschirm abgebildet werden kann, da dringt sozusagen der Schall ein und das treibt dann die entsprechenden Keime oder Pathogene aus den Zellen raus. Ja? Und so konnte man dann danach im Urin nachweisen, dass diese Keime tatsächlich da waren, aber erst nachdem sie praktisch diese Strukturen mit Ultraschall sozusagen
ins Blut gespült haben.
Ganz genau, mobilisiert wurden da, das, was da eben drin versteckt war und was vorher eben nicht auffindbar war. Genau, das ist das Ruggiero-Klinghardt.
Und somit hat man quasi bewiesen, dass, was der Klinghardt gemessen hat, anschließend genau, wirklich,
dass der Muskeltest valide ist, ja, sozusagen. Und genau, ja.
Also, und auch nochmal,
keine Fantasie,
wenn man hört, ja, Muskeltest, dann meint man, ah ja, das ist so ein Ding, das Subjektiv ist mega, keine Ahnung, das ist ja nicht wirklich belastbar. Klär mir bitte kurz, wie belastbar ist der Muskeltest? Das heißt, wenn du jemanden behandelst und da schlägt was an, Wie ist es dann wirklich so? Oder ist es nur, ja gut, ich halte mal dagegen und dann merkst du gar nichts? Willst du mal zuerst
fragen, was wie der Muskel
ist? Also die schaut dann so aus, der Matthias nimmt meinen Arm, wenn ich es mal so mache, und dann wird mein Arm schwächer oder er wird eben nicht schwächer. Und dann weißt du, ob da die Resonanz, also das ist mal meine Worte einfach, so verstehe ich das, ist da was da oder ist da nicht da, schwächt mich das oder schwächt mich das nicht, was auch immer dann dein Ziel ist mit dem. Aber zumindest wird mir Arm schwach. Und dann sage ich jetzt so, ja gut, dann strenge ich mich halt mal an, dann wird mein Arm nicht schwach. Also wie funktioniert dann der Muskeltest, Matthias? Der funktioniert ja nicht, weil wenn ich Muckis habe und ich gehe trainieren und lasse einmal schwach und einmal stark, dann, das ist ja Quatsch. Also das ist ja, sorry, was ist ich meine? So ein bisschen in die Richtung.
Man muss dazu sagen, dass ART jetzt kein konventioneller Muskeltest ist, sondern es ist eigentlich der Test der Anpassungsfähigkeit des Muskels. Und das hat eben wieder sehr viel mit dem Licht in den Zellen zu tun, was sofort die Struktur des Wassers innerhalb der Zelle verändert.
Das habe ich noch nicht so genau erklärt.
Ich war letztes Mal beim Talk dabei, deswegen.
Also bei der Infrarotsauna sind.
Das war, ach so, das war im vorigen Podcast.
Nein, gar nicht. Aber das war so wurscht. Das war andere. Das war.
Ich kann. Es war der Gary Pollack, Dr. Gary Pollack von der Washington University, ist ja ein guter Freund von Dietrich. Und der hat eben dieses Fourth Phase of Water geschrieben.
Ah,
das,
ja.
Nice. Die vierte Phase des Wassers. Der bescheuerte deutsche Titel ist Wasser mehr als H2O, was. Ja, egal. Der hat dazu ja viel, viel geforscht und wenn etwas ins Spiel kommt, was worauf unser Körper reagiert oder was er mag oder eben nicht mag, verändert sich sofort die Zellspannung, das Wasser innerhalb der Zellen, wie gesagt, und das ist das, was dann sozusagen über stark und schwach entscheidet. Mhm. Aber wir messen, also gerade wenn wir mit diesem Pullfilter messen, messen wir eigentlich ein Entspannungssignal. Das heißt, der Arm ist, wenn alles in Ordnung ist, in einem Entspannungszustand. Das heißt, er ist schwach.
Mhm.
Also es ist, stellt alles nochmal auf den Kopf.
Mhm.
Das ist dann auch für den Verstand schwer zu folgen. So ist er jetzt schwach, stark, ist er stark, gut, schwach, schlecht oder umgekehrt. Das wechselt sozusagen ständig, was auch gut ist, weil sonst fangen die Leute dann an, den Test zu manipulieren. Aber dadurch, dass ich nicht stark und schwach teste, sondern den Druck langsam und dann immer schneller aufbaue und erhöhe, geht es nicht darum, ob ich das halten kann, sondern ob sich mein Muskel diesem exponentiell ansteigenden Druck anpassen kann. Also wenn der Arm dann plötzlich mal so macht oder nach oben rauscht oder so, dann bedeutet es auch, das ist eigentlich ein positiver Test, das ist das Gleiche, wie wenn der Arm schwach ist, weil er ist nicht fähig, sich adäquat anzupassen. Das ist nochmal was anderes als stark und schwach. Also es ist so ein bisschen komplexer einfach. Ja, es ist ein feines Handwerk und Omura hat es eben auch festgestellt, dass, und so macht es der Dietrich eigentlich ausschließlich, der testet immer im Dreier-Setting. Das heißt, ich teste, wenn ich auch bei schwer kranken Leuten, wenn es jetzt, was weiß ich, zum Beispiel um Zahn-OPs geht, wenn da irgendwas gemacht werden muss, ja, Zähne rauskommen, Wurzelfüllungen etc., dann wird es nicht nur teuer, sondern auch invasiv.
Mhm. Das bedeutet, du beschreibst den Versuchsleiter-Effekt, dass du den eliminierst, dass du immer zu dritt bist, um das zu testen, weil wenn du ein Thema damit hättest, kann sein, dass du es drauf projizierst und dann ist verzerrt.
Genau, wir nennen das eben Versuchsleiter ist ein interessanter Begriff, den kenne ich so gar nicht, aber wir nennen es eben Aufschwing- oder Auslöschphänomen in der Kinesiologie. Das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, dass mein Körper oder dass meinem System, sage ich jetzt mal, nicht bewusst ist oder unter dem ich selber leide, dann kann ich das auch sehr schwer nur bei meinem Patienten finden, weil ich blinden Fleck habe, genauso wie der Patient. Ja, da tappen wir beide im Dunkeln. Und es wird dann durch die dritte Person ausgeschlossen. Das heißt, wir versuchen dann, wenn es geht, im Dreier-Setting zu testen, weil dann werden diese Ungenauigkeiten zu 99% eben ausgeschlossen. Und das ist eigentlich, ja, wirkt erstmal auch wieder kontraintuitiv, aber es ist eigentlich viel genauer, als wenn ich direkt an deinem Arm teste dann.
Also ich war neulich in einer Vorlesung, zufälligerweise, weil es mir zugeschickt worden ist von einem Arzt, mit dabei und da ist eben, war mit einem halben Ohr dabei, um ehrlich zu sein, aber ich habe eben dann verstanden, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, mit diesem, ich nenne es mal Muskeltest, dass es nicht so banal ist, wie man das Wort klingt. Das ist jetzt nicht so ein, nope. Oh ja, ich nehme da einen Muskel und dann tue ich den da Ding und dann tust du da dagegen an. Weil wenn du es erlebst, du kannst wirklich, also dein Körper lässt wirklich nach, obwohl du dich konzentrieren wolltest, dass ich sage.
Und auch wenn du viel
Workout genauso ist, also wenn hast, wir, das ich versuche das zu manipulieren aktiv und ich sage, Matthias, jetzt, ich spüre jetzt einen Streich, ich will nicht, ich will das. Es funktioniert nicht. Ist es wirklich, dass dein Arm wirklich schwach oder wirklich stark ist? Und auch mit dem Ringtest, das ist irre, wie man es nicht erlebt. Also, wo du sagst, das ist right. Ich habe wirklich keine Kraft im Finger im Vergleich zu dem vorigen Test.
Ja, du kannst es ja sogar umdrehen, wenn du dann eine zarte Frau hast. Und ich meine, du bist Mann, du hast eine ganz andere Kraft und du kriegst dies nicht auf von deinem zarten Fingerchen. Das ist wie durch einen krassen Magnet.
Ja. Die kleben zusammen deine Dinger.
Das ist Wahnsinn. Also, und da kann man schon dann auch sehen, wenn man es mal wirklich selber erfahren hat, okay, das ist jetzt mehr wie diese Wörter, sagen wir mal, für meinen Verstand hergeben und ich reduziere das von der Komplexität. Und ich weiß, was es ist, bis Schwachsinn Ende. So einfach ist es nicht. Also, und dieses, also nochmal, wenn du sagst, ART-Test, du hast da die verschiedenen, ich sag mal, Disziplinen, die eben der Dr. Klinghardt hier vereint hat und dadurch ein anspruchsvolles, ich sag mal, System daraus gebaut hat, mit dem du dann eben arbeitest.
Richtig, er hat versucht, eben das, was uns krank macht und die Art und Weise, wie wir funktionieren. Also einmal in diese 5 Levels of Healing, also diese 5 Ebenen der Heilung, das kann man dann vielleicht einblenden, und die sogenannten 7 Faktoren einzuteilen. Die 5 Ebenen der Heilung, das ist ein Begriff, der ursprünglich, glaube ich, aus den Yoga-Sutras kommt, wo an der untersten Stelle einfach der physische Körper steht und damit sind wir eigentlich bei der mehr oder weniger biochemischen Medizin, die wir heute hauptsächlich eben erleben. Wenn man also als ich angefangen habe mit dem Heilpraktiker im Medizinlexikon, damals war Akupunktur noch ein relativ, war Teil einfach des ganz normalen schulmedizinischen Lexikons und da waren die Leitbahnen drin, das war irgendwie, es gibt's und das funktioniert und ja. Und man hat auch dann eben die Forschung dahinter, die ich glaube, in den 60er, 70er Jahren relativ weit war. Ja. Die Erklärungsmodelle, warum die Leitbahnen, wie funktionieren. Im Ostblock damals hat man zum Beispiel festgestellt, dass die Akupunkturpunkte eine bestimmte Mikrowellenstrahlung aussenden, die sich verändert, je nachdem, was im Körper los ist. Also die Forschung war eigentlich relativ weit. Wenn ich heute in das Lexikon reingucke, in die ganz neuen, dann ist das so eine, ist Akupunktur sowas
irgendwo.
Ja, das ist, machen da Chinesen früher und das ist sowas Religiöses irgendwie. Ja. Also diese Erklärungsmodelle, die ja existiert haben, warum das wie funktioniert, warum welche Nerven wie miteinander verbunden sind, etc., das gab es alles oder ist alles wahnsinnig gut in der Neuraltherapie zum Beispiel, die ja fast 100 Jahre alt ist, wurde ja auch damit gearbeitet. Also das sind die Kollegen da, die mit Prokain arbeiten und das überall hin injizieren. Das Nervensystem funktioniert elektrisch. Genauso ist es das so, dass jeder Gedanke im ganz Kleinen, aber vor allem jedes Gefühl eine elektrische Entladung bewirkt. Dass unsere Organe, unser Nervensystem, unser Gehirn massiv beeinflussen kann. Das ist die zweite Ebene sozusagen dieser 5 Ebenen.
Also Körper der Heilung ist die unterste, die zweite ist?
Genau, die ganz reine physische, körperliche Ebene. Die zweite ist dann die energetische oder elektrische Ebene. Das ist das, was wir eben mit dem Elektroenzephalogramm oder mit dem EKG auch abbilden. Aber wo auch die Akupunktur zum Beispiel funktioniert, wo unsere Gefühle auch einen ganz großen Einfluss drauf haben. Die dritte Ebene ist das Mentale, die mentale Ebene, unsere Gedanken, unsere Glaubenssätze, die ja ganz viel Halbbewusstes sozusagen steuern und kontrollieren. Und dann ist die vierte Ebene noch da, das ist die transpersonale oder
Geistebene.
Ja, die kommt dann an fünfter
Stelle. Ah, okay, Entschuldigung.
Genau. Das heißt, intuitive Ebene, da wo wir uns im Träumen bei schamanischen Reisen in irgendwelchen Trance-Zuständen oder wenn wir beim Ayahuasca-Schamanen rumhängen. Aber auch also transgenerationale Traumata, ja, die wir, das rückt immer mehr sozusagen in den Fokus auch, Gott sei Dank. Ja, die Arbeit vom Bert Hellinger zum Beispiel spielt eine ganz große Rolle. Und das ist dann eine eigene Form der Muskeltestung sozusagen, die Klinghardt als die sogenannte Psychokinesiologie bezeichnet hat, wovon es inzwischen auch mannigfach Ableger gibt. Das ist der Einfluss einfach der Epigenetik. Ja? Das heißt, wenn mein Großvater im Krieg irgendwie oder in der Kriegsgefangenschaft irgendwo, ja, wenn er da die Kameraden hat sterben sehen, jeder, der mal so ein Wochenendcamp gemacht hat oder vielleicht sogar bei der Grundausbildung damals noch war, weiß, was das mit einem Menschen macht, wenn man gemeinsam irgendwie, oder bei den Pfadfindern, ja, wenn man gemeinsam im Schnee rumliegen muss oder im nassen Zelt nachts, also das schweißt Menschen auf eine Art und Weise zusammen, die ähnlich intensiv ist wie das Blut sozusagen, also die Familienbindungen. Und das führt dann dazu, dass unsere Großväter oder Großmütter eben mit Traumata belastet waren, die sie selbst oft nie verarbeiten konnten oder verarbeitet haben und die sich bis heute noch überall zeigen und manifestieren, auch in bestimmten Erbkrankheiten einfach. Ja. Die fünfte Ebene dann, der Geist tatsächlich, ist letztlich, da sagt Dietrich immer, ja, das ist was, wo wir als Therapeuten nichts verloren haben, obwohl wir da natürlich vermittelnd immer versuchen können einzugreifen. Das ist sozusagen meine persönliche Beziehung zum großen Ganzen, zum Geist, zum Göttlichen. Bin ich okay mit meinem Schicksal, mit dem, ja, wie es hier ist auf der Erde, hier und jetzt und mit meiner Herkunft sozusagen. Je weiter oben wir eben auf diesen fünf Ebenen sind, desto massiver ist dann der Einfluss nach unten. Mhm. Das heißt, wenn irgendwo oben in dieser, ja, das ist ja wie eine Pyramide, sieht es aus, wenn da irgendwas in Unordnung ist, dann kann ich auf der physischen Ebene sozusagen herumdoktern, wie ich will. Das kommt nicht wirklich an. Ja, der Körper folgt ja diesen, wie soll man sagen, Bauplänen auf diesen höheren Ebenen, die eben für uns, unser Auge erstmal unsichtbar sind, aber uns dennoch Formen strukturieren und sich auf vielfältige Weise in unserem Leben manifestieren.
Das ist auch, warum du vorhin gesagt hast, man kann den Geist und den Körper nicht trennen. Ist es einfach eins. Wenn du jetzt zum Beispiel nur auf der körperlichen Ebene arbeitest und sagst, okay, ich mache hier Blutbild, ich messe hier Virenborrelien oder Borrelien, weil es so ein schönes Wort ist, keine Ahnung.
Ja, ja.
Aber einfach, ich nehme irgendeine Last, Toxinlast oder Co., dann ist es nicht gut genug, nur das anzuschauen, weil es oft eben auf einer anderen Ebene eine Ursache hat.
Genau, streng genommen könnten wir sagen, dass der Geist den Körper oder das Physische formt.
Das ist
wie ist die Sauna entstanden? Das war ein Bild in eurem Kopf oder irgendwie, ja? Wie sind wir entstanden? Dadurch, dass unsere Eltern sich irgendwie toll fanden und dann irgendwie was miteinander gemacht haben. Worüber wir jetzt nicht reden.
Wovon sprichst du jetzt?
Das ist der Bienchen-Blümchen.
Ja, ich meine, im Prinzip was ja das Mega ist, ist ja, was du sagst, zusammenfassend auch für mich, was ich Gott sei Dank in meinem Leben verstehe, hab dürfen. Aus Psychologie wird Biologie. Wenn ich jetzt Halsschmerzen bekomme und dann kann ich da einen Schal rumtun, aber das eigentlich ist ja so, wenn man dann so in die Psychosomatik, was kann ich auf geistiger Ebene nicht schlucken? Und da bist ja dann du zu Hause, wo du einen Körper, wenn ich bei dir als...
Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du da Matthias das Wort in den Mund legst.
Oder korrigier mich gern.
Also warst du schon fertig?
Also ich hab mein Verständnis davon, dass ich sage, okay, wenn... Du nicht nur sagst, es gibt Psychologie, oder du differenzierst nicht zwischen Psychologie und Biologie oder physischer, ich habe ein Problem im Körper und der Psychologie. Was ich für mich verstanden habe, ist folgendes: Wenn ich heute Halsschmerzen bekomme, dann gehe ich nicht her und sage, okay, ich tue jetzt einen Schal rum, sondern die erste Frage, die ich mir stelle, ist, okay, hat es irgendwas gegeben, was ich vielleicht nicht schlucken konnte? Also der Körper nimmt ja immer das her, was, um mir am besten zu zeigen, was nicht passt. Und dann kann es sein, dass ich verletzt wurde, ein Thema mit meinen Lieben gehabt habe. Und ich habe das schon ein paar Mal erlebt oder ich habe den Eindruck, dass ich da wenn ihr mich damit beschäftigt, dann werde ich darin besser. Und dann habe ich, dann waren die Halsschmerzen nach 2 Stunden weg, weil ich nicht hingegangen bin und gesagt, okay, ah ja, die Klimaanlage. Oder ich habe nachts das Fenster
auf. Wobei das ja auch ein Punkt sein kann.
Ja, ja, schon. Aber
ich konnte ja auch sagen, okay, ich war jetzt 4 Stunden Eisbaden.
Ich wollte jetzt einmal kurz mal.
Dann war es jetzt nicht.
Das ist schon klar. Du darfst gleich für dich, aber ich für mich, jeder hat ja aus seiner Sicht recht, ich gehe her und sage, ja, für mich, man hat ja ein gewisses, so eine Intuition, ein Gefühl.
Genau.
Und dann sage ich, oh ja, da war was. Und ich habe schon einige Male erlebt, wo ich sage, und dann war das weg, weil mir das halt einfach gezeigt wurde. Und ich glaube, wenn jemand zu dir kommt, der wo irgendwie zur Wahrheit, was ist das erste Dominosteinchen, wie kann ich rangehen, was ist unbewusst oder bewusst bei mir Phase, warum habe ich immer wieder ein Problem, wie kann ich in den Maschinenraum steigen, damit ich das verändern kann, so sehe ich ja das, wenn ich zu dir komme.
Ja, also erstmal schön, dass du dir solche Gedanken machst, das tut ja auch nicht jeder.
Also korrigier mich, wenn ich... Also
und natürlich ist das ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt so eine schöne Anekdote, die Dietrich auch mal erzählt hat. Gerade in der Alternativmedizin suchen ja die Leute immer so nach der Ursache. Und wenn ich die Ursache gefunden habe, dann fällt alles wie von selbst in sich zusammen und alle tanzen im Kreis und die Welt ist CO2-neutral und so weiter. Der erzählt immer so eine nette Geschichte, ja, dass er irgendwie mal im Urlaub gefahren ist und dann irgendwie das Fenster im Bad offen gelassen hat in seinem Haus. Und dann, als er zurückkam, hatten sich 2 Waschbärfamilien in seinem Haus eingenistet. Oder wenn ihr jetzt hier wegfahrt und die Balkon- oder Terrassentür da offen lasst und dann plötzlich sind halt Tauben hier irgendwo, haben ihr Nest gebaut oder was auch immer, ja. Die Ursache wäre dann, zum Fenster zu gehen und das Fenster zuzumachen. Damit ist das Problem gelöst. Naja, auch. Aber was mache ich mit dem ganzen Dreck? Also ich muss ja erstmal, ich musste die Geschichte auflösen, ja, er hat dann die Waschbären, wie kriegt er die da raus? Er hat dann einfach die Stereoanlage volle Pulle aufgedreht. Und die haben sich dann von selbst eben verdünnisiert, aber du musst ja den ganzen, die Nester da, den Dreck und so, du musst es ja auch wieder rauskriegen. Und das ist dann die Arbeit auf der physischen Ebene. Also es hat alles.
Es gehört zusammen.
Also genau. Man konnte es nicht nur reduzieren auf dieses, richtig. Oh ja, ich habe nur die Psychosomatik und dann fertig und ich habe einen Gedanken gehabt und dann.
Genau.
Dieses zu ist zu einfach.
Genau, diese 7 Faktoren, das ist, also einer davon ist die psychische Ebene. Ja, oder diese unerlösten seelischen Traumata und so weiter, Gedankenwelt, und dann gibt's die elektrische Ebene, das heißt unser Nervensystem, zum Beispiel weiß man auch das, also jede Entzündung im Körper, diese ganzen Interleukine und so weiter, also diese chemischen Botenstoffe, die durch Entzündung ausgelöst werden, sind ja im Moment auch so, und Histamin und all die Biochemie wieder, das ist so ein bisschen der Fokus, vor ein paar Jahren waren es noch die Mitochondrien und so weiter und das, also auch in der Medizin gibt es Modeerscheinungen, wie man sehen kann. Aber das kommt an zweiter Stelle, an erster Stelle kommt immer erstmal ein elektrischer Impuls, also Licht wieder und dem folgt dann wieder Elektrik. Ins Nervensystem. Das heißt, wenn ich irgendwo eine Entzündung habe, wenn ich irgendwo einen toten Zahn habe, wenn ich irgendwo eine Kniearthritis habe oder irgendwas, oder wenn ich auch eben eine Narbe habe, das ist so der wichtige Beitrag auch der Neuraltherapie. Das sind diese sogenannten elektrischen Störfelder. Das heißt, es ist ein elektrisches Signal, das ins Nervensystem geht, das unseren gesamten Körper immer mitreißt sozusagen und die Signale dort, die innere Kommunikation einfach durcheinander bringt und deswegen ein übergeordnetes Heilhindernis ist oder darstellt.
Das heißt, du sprichst davon, wenn jemand eine Wunde hat, beispielsweise, er hat sich mal mit einem Messer hier reingeschnitten oder, keine Ahnung, gefallen und dass das Vernarbte unter Umständen sowieso einen kurzen gibt. Also das heißt.
Genau. Sowas wie wenn wir irgendwie über so einen Plastikteppich schrubben und dann plötzlich einen Stromschlag kriegen an der Türklinke. Sowas Ähnliches passiert im Narbengewebe. Und weil wir ja sehr viele Nerven hier an der Hautoberfläche haben, weil das wie so ein Schutzmechanismus natürlich auch ist, können diese durchtrennten Nerven dann auch haben sehr großen Einfluss. Und dann kommt wieder die Akupunktur ins Spiel, weil es kann sein, dass eine Narbe da unten irgendwo am Sprunggelenk vom Bänderriss oder was auf der gegenüberliegenden Seite des Kopfs oder des Körpers dann am Hirn irgendwo ein Problem macht, ja. Tinnitus oder tatsächlich auch im Gehirn irgendwo Probleme entstehen. Oder die Versorgung nicht mehr optimal funktioniert. Riesenproblem sind auch so diese Retainer, die heutzutage fast inflationär eingesetzt werden. Ja, elektrisch echt teilweise eine Katastrophe, muss ich sagen.
Das heißt, du stellst fest, dass diese Katastrophe ist?
Ja, über den Test auch. Und wir können dann eben über diese direkte Resonanz wieder sehen, okay, wenn ich dem Patienten jetzt ein Mittel gebe, ganz einfach irgendeine alkoholische Tinktur, die eigentlich innerhalb von wenigen Minuten im ganzen Körper nachweisbar sein sollte, kann ich dann sehr schnell feststellen, okay, kommt irgendwie im Stammhirn nicht an, kommt im Großhirn nicht an, kommt im Herzen nicht an oder kommt irgendwo anders. Meistens auch da, wo der Patient seine Symptome hat.
Wow. Ja.
Und dann gehen wir eben auf die Suche. Dann kommt natürlich die Körperstruktur, die Knochen, ja, das ist ein weiterer Faktor. Also ist mein Becken verschoben, ist mein Kiefer gerade, habe ich irgendwelche Beinlängendifferenzen etc. etc., Muskelverspannungen, habe ich Vergiftungen, Allergien, habe ich irgendeinen Mangel natürlich an Vitaminen und Mineralien etc. Genau, das sind diese sieben Faktoren. Liege ich auf einem Platz, wo ja Radioaktivität aus der Erde kommt, zum Beispiel, die dazu führt, dass ich einfach nicht gesund werden kann. All solche Sachen, ja. Also die meisten Therapien nutzen nur einen Teilaspekt oder einen dieser sieben Faktoren und auch damit kann ich eine ganze Klinik sozusagen betreiben und damit auch relativ erfolgreich sein. Klingert hat eben versucht, diese sieben Faktoren, also alles, was uns krank oder eben gesund machen kann, ja, krank machen, in dieses Paket hinein zu basteln, damit wir auch nicht so versinken in unseren Tunneln, eben in den Rabbit Holes, den modernen.
Ja, du legst ja für mich einen Sprungmacher zu einem Teilelement, das ist dann Umweltgifte und auch Schwermetalle, so Zeug. Wir haben ja mit Heilmittelwerbegesetz kein Versprechen, das wir machen. Aber um hier mal ganz.
Mit der Sauna jetzt?
Ja, genau. Also, aber mal ganz konkret: Wir haben viele Kunden am Telefon, die sagen, okay, ich will entgiften. Und jeder weiß, es ist gar nicht so einfach herauszubekommen, weil es sehr komplex ist. Was siehst du zum einen im Alltag bei dir, das Thema Entgiftung? Was hast du an Praxisfällen, wo du feststellst, das Krankheitsbild hängt mit Vergiftung zusammen? Und zum anderen, wie bekommen wir das Ganze raus? Welche Ansätze gibt es da?
Ja, das ist keine Idee. Also jetzt geht's aber
zu. Oder wo ist
das ergänzen? Nein,
so? Ja, doch.
Nein, natürlich. Nein, gerne. Toxine. Also bis vor 20, 30 Jahren waren so die wichtigsten Toxine im Grunde Schwermetalle, Blei, Quecksilber. Also Blei aus den Kraftstoffen, noch alle, die vor 1980 geboren sind, haben das noch massiv abbekommen. Dann wurde das ausgetauscht gegen Cadmium, was jetzt nicht besonders viel besser ist.
Ist anders.
anders. Krass.
Problem verlagert.
Ja. Blei, ja, lagert sich dann in die Knochen ein. Und gerade wenn dann die Leute älter werden, ich. Nein, aber wenn, genau, das führt dann einfach dazu, dass das irgendwann im Alter dann wieder rauskommt und das Nervensystem zerstört, etc. Quecksilber, ja, Amalgamfüllungen wurden bis vor 6, 7, 8 Jahren noch im großen Stil verwendet. Die Toxikologie ist da eigentlich sehr klar. Es gab keine Studie, die Unbedenklichkeit irgendwie zeigen konnte, aber ja, kann man sich dann auch fragen, warum das so lange im großen Stil verwendet wurde. Letztlich ist es so, dass jeder Kauvorgang, also jedes leichte Reiben, das kann man hinter so einer fluoreszierenden Wand auch zeigen, da fängt sofort das Quecksilber an, auch rauszudampfen, auch aus, weiß ich, 40 Jahre alten Füllungen. Alles, was über 40 Grad heiß ist, führt dazu, dass es rausdampft. Das heißt, wir atmen das ein und haben es dann entsprechend überall im Körper. Der Körper versucht es dann sofort rauszuziehen aus dem Blut und lagert es in die Zellen ein. Je nachdem, wo es eingelagert wird, richtet das Quecksilber intrazellulär Zerstörung an. Ja, das macht die Mitochondrien kaputt, das macht zerstört Nervenzellen sofort und teilweise unwiederbringlich. Das heißt, Krebs, was ja eine mitochondriale Erkrankung ist, eher neurologische Erkrankungen. Also im Grunde alles, was man sich vorstellen kann, je nach Struktur, wo es eben eingelagert wird, geht kaputt und dementsprechend auch hier wieder von Depressionen, wirklich Psychosen, Schizophrenie, schweren psychischen Erkrankungen bis hin zu ja, Krebs und allem Degenerativen kann Quecksilber da dahinter stecken. Dann haben wir jetzt seit den, ja, ich glaube 60er, 70er Jahren und nochmal vermehrt dann vor der Jahrtausendwende kam Glyphosat ins Spiel, eben diese Herbizide, Pestizide, die aus der konventionellen Landwirtschaft kommen und alles, eigentlich alles an Leben zerstören. Also das gesamte Mikrobiom leidet darunter massiv. Gott sei Dank gab es Bücher in letzter Zeit, dieses Darm mit Charme und so kennt ja, glaube ich, fast jeder inzwischen. Ja, also wir wissen, Mikrobiom, ja, nicht nur der Darm hat ein Mikrobiom, muss man dazu wissen. Das Gehirn, die Brust, die Muskulatur, also alle Strukturen im Körper haben sozusagen einen ganz eigenen Bakterienhaushalt, die Hautoberfläche, ja. Und wenn der durcheinander gerät, dann beginnen sich plötzlich Pilze, Bakterien und so weiter dort auszubreiten, Zellen zu entarten zum Beispiel. Also dann entsteht Krankheit, ja. Und Glyphosat zerstört all dieses Leben in uns und auf uns sozusagen. Aluminium ist ein immer größer werdendes Thema geworden in den letzten Jahren. Ja, das sind so die wichtigsten Toxine einfach, mit denen wir arbeiten und die einfach immer auch mitbehandelt werden müssen, weil die dann wiederum sozusagen eine Art Dünger darstellen für die Keime, Pilze, Parasiten auch in erster Linie in unserem Körper, die uns schaden und die sozusagen in Richtung Krankheit das ganze System
Türen öffnen.
Ja. Das heißt, verstehe ich das richtig, in den letzten 20 Jahren hat sich das ein bisschen verlagert und gewisse, wie wird es verändert im Treibstoff?
Von diesen Schwermetallen zu Leichtmetallen.
Würdest du sagen, dass das
zu Glyphosat?
Wie viele Patienten, oder wenn du das mal, wenn du all deine Patienten anschaust, generelle Frage, wie viel hast du schon behandelt in deinem Leben? Dass man auch hier mal eine Zahl, sonst kriegst du da Ziffer hin?
Die Frage ist ja auch, wie. Also ich mache ja auch diese sanfte Krampfaderentfernung mit konzentrierter Salzinjektion. Manche kommen ja nur dafür. Also ich weiß nicht, früher habe ich halt akupunktiert in erster Linie. Das sind ein paar Tausend, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob es 2000 oder 5000 sind. Ich weiß es wirklich nicht.
Nein, nur dass man, ich will damit nur sagen, weil wir haben letztens auch das Gespräch gehabt, welchem Heilpraktiker kannst du vertrauen, weil das sehr viel auch rumläuft,
ja.
Wo manche denken, Heilpraktiker, okay, wer ist denn der Matthias, dass der darüber spricht, dass du hast schon mehrere tausend Menschen begleitet. Das können wir so sagen, wollte einfach mal hier etablieren.
Und du bist natürlich auch das ist, was wir da extrem spannend finden. Also du hast das vorhin schon mal kurz erwähnt, aber du nimmst halt diese ganze Disziplin sehr ernst und du bist ja auch Ausbilder beim Dr. Dietrich Klingert. Also du lehrst
für das Institut,
Du lehrst
international
das ja.
Und
genau.
Also du kriegst ja deine Nein-Informationen nicht irgendwie vom Waldbach, sondern du arbeitest ja mit Ärzten, mit Forschung.
Ich arbeite aber dran.
Ja. Aber nein, ist ganz
direkt.
Für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ganz klar, also du bist in einem Forschungsumfeld, du hast krasse Brains, die Dinge wirklich voranbringen in dieser Welt. Ja. Auch wenn du Dietrich Klinghardt googelst, dann kommt er natürlich gleich lauter, ja, dass das irgendwie fast ein böser Mensch ist.
Das
aber jeder, toll. Den du, wenn du da mal näher dann hingehst, ist einfach extrem genial, was der an Positives in diese Welt bringt. Also ich konnte es nur für in unserem Umkreis so bestätigen.
Was ich eben noch anmerken wollte, genau, hat irgendjemand diesen, also 2019 war ein damals schon so ein eine Convention in Frankfurt, die er organisiert hat, wo es darum ging, wie können wir unsere Welt irgendwie in eine bessere Richtung lenken. Also noch vor oder ja, wo CO2-Debatten noch gar nicht so in aller Munde waren, hat er da versucht, eben Sachen zu organisieren. Und da war eben auch Gerald Pollack da, der diese vierte Phase des Wassers sozusagen.
Der Wissenschaftler.
Genau, von der Washington University, der das untersucht hat. Ich such das mal raus. Das hat jemand so ein bisschen zusammengeschnitten, sodass da nur noch der deutsche Teil, den Dietrich da übersetzt hat, da drin ist, teilweise zumindest. Ja, der Vortrag ist ganz interessant. Wie gesagt, es waren mehrere hundert Leute da. Ich war auch dort damals. Ja, ist sehr, sehr spannend. Und der ist, dadurch, dass er in Amerika ist und Amerika einfach ein bisschen, also sozial anders funktioniert als Deutschland, vielleicht aber auch Europa. Also da ist die Vernetzung einfach viel, viel lebendiger, ja, weil man ist da aufeinander angewiesen, man ist auf ein gutes Netzwerk angewiesen. Man tauscht sich aus, man profitiert voneinander und das auch ohne so neidig immer so, ja, und also dieses Eigenbrötlerische, was ich auch, muss ich sagen, hier in der Alternativmedizin so ein bisschen erlebe, dass jeder so sein eigenes Süppchen kocht und das ist ganz, ist traurig eigentlich, ja, weil wir sind dafür da, miteinander zu reden und uns auszutauschen und uns, ja, auch Kritik zu stellen letztlich, das ist ja was ganz Wichtiges. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass viele sich auch davor scheuen, ja, und so, weil sie vielleicht auch nicht so gern hören, dass es Leute gibt, die auch erfolgreich sind oder die sie vielleicht sogar widerlegen könnten, das weiß ich nicht.
Ja. Conny, von dir sagen, wir haben unseren Zahnarzt ja da gehabt und du arbeitest ja mit ihm zusammen. Und was ganz spannend ist mit Entzündungen im Mund und der hat das zum Beispiel mega gefeiert. So, was meinst du, dass man nicht eigenbrötlerisch ist, wo man sagt, richtig, der und der verdient jetzt da Geld dran, ist
genau,
mein Kunde.
Auch gerade wenn Heilpraktiker zum Beispiel sagen, ja, die Ärzte und die Schulmedizin, ja, das ist ich finde, da kriege ich auch so ein bisschen das Cringing, sagt man neudeutsch auch. Also da zieht sich zusammen so ein bisschen, weil wir sollten alle für das gleiche Ziel arbeiten, für die Gesundheit, ja, und am gleichen Strang ziehen. Und wenn entweder Ärzte sagen, ja, Heilpraktiker, Schmander, ja, aber genauso wenn Heilpraktiker über die Ärzte lästern oder so, ja, das passt nicht. Ich das finde ich nicht in Ordnung und auch doof, ehrlich gesagt, und sehr traurig eigentlich, ja, wenn man sich da so gegenseitig wegurteilt. Ja. Weil
Matthias, der wird den vorherigen Punkt nur heimfahren, und zwar, du hast jetzt einmal gesagt, mit diesen Toxinen, wenn ich das jetzt feststelle, und selbst, ich glaube, jeder Mensch hat Giftstoffe in sich, welche Erfahrungen hast, also A, wie schaffst du es, dass die das ausleiten, und das Zweite ist, was merkst du an Veränderungen, wenn die Menschen Giftstoffe loswerden? Weil wir haben ja das Ziel mit der Sauna, mit Schwitzen, das ist ein großer Punkt.
Mhm.
Aber nur mal die Frage zu dir, also erstens, wie schaffst du das dann, dass die Leute das rausbekommen? Und das Zweite ist, was merkst du ist an den anders? Also am Körper.
Oder merkst du es überhaupt?
Weil du bist oder ja, merkst du es überhaupt?
Inwiefern du dabei bist bei dem Prozess, das ist ja noch eine andere Frage.
Also ich merke es in erster Linie, dass ich die Leute nicht mehr sehe, weil sie nicht mehr kommen.
Ja, genau.
Ich wundere mich dann immer, shit, habe ich irgendwas Falsches gesagt? War das irgendwie blöd, was da? Mag der mich nicht? Und ja, aber meistens trifft man sie dann ein Jahr später irgendwo oder der Partner kommt oder die Tochter oder irgendwer. Und dann so, ja, dem ging es so super danach. Und dann bin ich mir total erleichtert, weil ich dann einfach normalerweise nichts mehr von denen höre. Mhm. Und das ist oft schon nach ein oder zwei Terminen.
Mhm.
Ja, also früher war es so mit der Akupunktur, da hat man die Leute dann einmal die Woche oder alle zwei Wochen, manchmal einmal im Monat einbestellt und halt da dran herumgeschraubt. So. Heutzutage ist es auch, lässt der Kalender das auch gar nicht mehr zu, weil ja, auf ein halbes Jahr warten muss auf den Termin.
Matthias, bei dir muss man ein halbes Jahr warten. Das klären wir wann anders. an alle, das ist immer so, wenn wir dann Kunden haben, die unbedingt zu dir wollen, so wir meinen, dass wir da so eine VIP-Fastlane haben. Und Matthias sagt, Matthias, schick mal die Termine und das ist September, aber darüber sprechen
wir. Das ist ein spezieller Deal mit den Herrschaften hier, die so aber auch tatsächlich im Voraus, also
Matthias, ja, darüber
spendet euch.
Da machen wir die Kamera aus, weil das wäre ein ernsteres Gespräch. aber nur mal, ja, weil halt einfach es tut uns ja leid, dass wir so viele Menschen haben, die dort eine Lebensenergie brauchen. Aber nochmal, also wie schaffst du es, dass du es rausleitest?
Ja, wie die Frage mir bitte nochmal anders stellen, ja, bitte. Simon. Und zwar, weil du hast vorher was ganz Wichtiges gesagt, weil so erlebe ich auch. Also auch mit den Kunden, wo wir arbeiten oder wie wir sehen, dass die zu dir kommen. Zum Beispiel, konkretes Beispiel, es war jemand, habe ich zu dir geschickt, der ist seit vielleicht Jahrzehnte auf der Suche nach Lösungen, weil jemand neurologische Probleme hat. Und dann sind die wirklich von Pontius zu Pilatus, von Functional Medicine, über Schulmedizin, über Spezialisten, über Internisten, über alle Blutbilder, die es gibt, über Heilpraktiker, über also alles unter dieser Sonne. Mhm. Und dann kommen sie zu dir und sie messen Borrelien im Gehirn. Mhm. Boom. Borrelien hier, Toxinlast hier. Tinktur hier,
also
Tinktur
da. Also skalpellscharfe Analyse. Genau.
Und dann ist das erste Mal, weil die wissen ja, okay, das ist ja ein Problem. Mhm. Dieses Krankheitsbild kommt von gewissen, oder kann kommen von, und dann ist es ein Raten. Dann geht man zum funktionellen Dingsbums, da kriegt man Infusionen. Die Infusion macht natürlich auch nicht wirklich was. Weil das ist auch zu generisch, aber es ist zumindest mal besser als
sagen wir so, Sie probieren 50
genau, Sachen aus. Das ist besser wie das Blutbild vorher vom Internisten, weil das war zwar ganz nett, aber gemacht hat man damit gar nichts. Außerdem sind diese Interpretationswerte von den Blutwerten selber immer so ein Riesenthema. Das heißt, wer interpretiert das Blutbild und so weiter und so fort.
Was mache ich dann damit?
Genau, was mache ich dann damit?
Keine Lösung.
Das ist das große Thema. Ja, deswegen, wie du vorher gesagt hast, du kannst mit dem, und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, du kannst den Körper in Echtzeit befragen, was ist es und wo ist es?
Ja, und was kann ich dagegen tun?
Und was kann ich dagegen tun?
Dass das Problem nicht mehr da ist. Und dann nochmal muss ich hier, wenn du schon so, ja, hier.
Ja? Ja, weil so ist es.
Dann gibt Matthias, ja, so ist es. Kommt die Therapie, die ich dagegen teste oder die der Körper haben möchte, so muss ich es ja eigentlich sagen, weil es ist ja nichts, was ich mir ausdenke, sondern ich übersetze ja nur für den Körper, für das System des Patienten. Die letzte Frage ist dann eben, und das ist wirklich das, also ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, anders zu arbeiten. Ich denke mir auch, was ein blindes Huhn findet auch einen Korn, aber wie habe ich früher überhaupt, wie hat das denn funktioniert früher, dass Leute, dass denen besser ging, das kann ja gar nicht.
Ja.
Kommt die Therapie wirklich auch dort an, wo wir das Problem gefunden haben? Mhm. Und das ist wirklich, und dann sind wir wieder bei diesen elektrischen Problemen. Das muss ich, also Hut ab, Dietrich. Wow. Ja.
Also
beziehungsweise Umura, alles, aber er hat es halt zusammengefasst und sehr elegant und zu einem Gesamtsystem zusammengebaut, was vielleicht durchaus noch mal ein paar Schritte weitergegangen ist als die ursprünglichen Entdecker so, oder seine Lehrer.
Du hast gerade mega Spannendes gesagt und das macht meine Frage dreiteilig. Kommt das überhaupt dort an? Das bedeutet, nimm mal das Beispiel, du hast Borrelien im Hirn festgestellt. Was machst du mit dem dann? Was passiert dann?
Genau, also über die direkte Resonanz finden wir diesen Keim, weil das System dann, wenn es das Dia sozusagen sieht,
ja.
Bumm, gibt es diese Umkehr im Muskel, ja. Und dann weiß ich halt aus der Forschung und auch aus der empirischen Praxis einfach, dass gewisse Kräuter, gewisse Mittel wirken und die teste ich dann dagegen. Ich gebe die in diese sogenannten Signalverstärker, die wir dafür verwenden, auch hier wieder ein Licht. Messgerät könnte man sagen, ja, oder ein ganz einfaches Device und gucke dann, ja, verschwindet diese direkte Resonanz der Keime im Gehirn, ja oder nein? Und wenn es mehrere Mittel sind, kann ich dann wieder mit dem Ohrring-Test schauen, welches ist das stärkste Mittel, also welches gewinnt hier sozusagen den Wettbewerb.
Das bedeutet, du simulierst, was das fühlt, du hast schon einen Messzustand, wie wenn du das schon supplementierst.
Genau, die Signalverstärker, die wir da verwenden, das ist ein ganz einfaches eine Plexiglasplatte, die von der Kristallstruktur und der Geometrie auch so aufgebaut ist, dass der Körper, wenn man die Mittel dort reingibt, genauso reagiert, als wäre das Ganze bereits im Körperinneren. Das heißt, auch ohne das Mittel jemandem in den Mund stecken zu müssen oder so, kann ich simulieren, wie würde der Körper darauf reagieren, wenn er das...
crazy.
Ja,
er ist absolut
also genial. Jeder, sich das und wieder Licht, absolut genial.
Er ist absolut genial.
Also jeder, der sich das gerade nicht vorstellen kann, braucht eine Session, probiert es, dann spürt es.
Ja, oder ihr könnt es auch, also man kann sicher YouTube-Videos sehen, ja. wo der Dietrich da diese Tests vorführt. Das ist also, ja, ist eigentlich sehr, sehr schlüssig, logisch und einfach, aber die ganze die Gedankengebäude und die Physik, also die Wissenschaft dahinter, ist hochinteressant einfach, ja, und es existiert seit Jahrzehnten so und wird aber, also das ist
ja, aber das bedeutet, du bist da in dem, du testest es zum einen dann, was braucht, welche Mittelchen und
genau.
Welche Supplements.
Und danach gucken wir dann eben über, indem wir einfach, wie gesagt, eine alkoholische Tinktur oder am besten das Mittel, was der Patient dann braucht, verabreichen wir eine Einmaldosis, und gucken dann, das dauert, also weil meistens, also die alkoholischen Tinkturen sind innerhalb von wenigen Minuten, kannst du die normalerweise im ganzen Körper nachweisen. Ja? Das verteilt sich sehr schnell, das geht durch die Schleimhäute durch und die Wirkstoffe sind sehr schnell im Zellinneren und dann können wir eben sehen, kommt es überall an, ja, wieder mit der direkten Resonanz oder eben nicht. Und dann sehen wir sehr häufig, dass eben genau die Struktur, in der wir vorher den Keim oder das Gift gefunden haben, nicht entsprechend versorgt wird, was dann auch bedeutet, dass da ein Sauerstoffmangel ist, ein Vitaminmangel, Mineralstoffmangel etc. Also da wird irgendwas nicht mehr richtig, ist, hängt zwar noch dran am Körper, aber die Versorgung ist einfach abgeschnitten und das hat eben meistens elektrische, also ganz trockene physikalische Ursachen. Und dann sind wir eben wieder bei den Zähnen, bei den Metallen hier im Zahnbereich häufig, chronischen Entzündungen in der Mandel, in den Stirnnebenhöhlen, bei den Narben, beim Schmuck, den Leute tragen, bei was weiß ich, den Smartwatches und so weiter, die einfach ja, unsere Elektrik durcheinander bringen.
Mhm. Einige konnten schimpfen, weil sie keine Apple Watch mehr tragen dürfen, die bei dir waren. Aber sie sagen, das war für sie ein Game Changer.
Ich übersetze nur. Es
hat ja, ich habe mir eine neue Apple Watch gekauft, ich darf jetzt übertragen.
Ich sage dann immer, schenk's jemandem, den du nicht magst.
Genau. Aber das bedeutet, also das heißt, du findest raus Borrelien im Hirn und dann misst du, wie du eben beschrieben hast, kommt es auch wirklich an. Und ich weiß ja selber, welche, du hast ja dann zum Schluss vielleicht 10 Substanzen, vertragen die sich? Und
genau.
Und kommt es dann an und dann, wie der ist dann hochbegeistert, weil er natürlich
das erste Mal seit Jahrzehnten versteht, was es ist und was wirklich hilft. Versus, ich habe jetzt ein Militärlabor, das vielleicht jetzt die Borrelien messen könnte, wenn ich Zugang hätte, wenn ich das Geld hätte, das zu tun. Und dann hätte ich in ein paar Wochen hätte ich das Ergebnis, okay, das sind was, aber was ich damit tue, weiß ich immer noch nicht. Und du hast das quasi innerhalb von einer
Zwei-Stunden-Session.
Ja. Und das ist...
Oder wie lange hast du für so einen Fall?
Was
hast
für
du
den ersten Termin, ja genau, nehme ich mir immer 2 Stunden Zeit. Die Folgetermine sind dann meistens 75 Minuten lang.
Ja, das ist absolut crazy. Also wie gesagt, das ist der Grund, warum wir wirklich, warum es wir machen.
Ja.
Sagen wir mal so. Nein, also ich bin nicht einmal wirklich begeistert, sondern ich bin einfach nur, ich sehe die Effizienz von dieser Methodik und das ist einfach nur hochgradig genial. Das ist das, was wir hier sehen.
Ja, ich muss sagen, also das berührt mich auch, muss ich wirklich gestehen, weil ja, ich habe sehr viele Patienten, aber oft es geht, also ich versuche ja auch mal zu erklären, weil ich das Gefühl habe, man muss verstehen, was da dahinter steckt, damit die sogenannte Compliance, also die Mitarbeit des Patienten auch gewährleistet. Ich will ja wissen, warum nehme ich das ganze Zeug hier ein, was soll das überhaupt? Ja. Und weil ich es selber natürlich auch interessant finde und wichtig, aber es ist selten so, dass diese Begeisterung und das Verstehen, also das Erfassen dessen überhaupt, wie simpel und gleichzeitig ja fast schon magisch das Ganze ist. Ja. Also wenn wir den Körper selbst eben benutzen als Messinstrument, auf was für unglaubliche Informationsfelder wir da eigentlich zugreifen können.
Das System ist ein absoluter Genius-Move. Es ist einfach nur absolut Genius.
Also, es ist so.
Ja,
weil jeder, der versucht, andere Wege zu gehen, merkst du ja sofort, wie komplex es ist. Ja. Also versuch's mal, ich kann es nochmal wiederholen. Du kriegst diese Diagnose, Borrelien im Gehirn, dass sie tatsächlich im Gehirn sitzt und nicht woanders oder wie auch immer, die bekommst du nicht. Und wenn du sie bekommst, weißt du nicht, was du damit tust. Es dauert ewig und du hast ewig viel Geld ausgegeben und dann machst du vielleicht Infusionen, vielleicht machst du das, was wieder Folgelogik auch wieder unakkurat ist. Es ist unakkurat im ersten Step, es ist unakkurat im zweiten Schritt. Und dann passiert vielleicht, dass wenn ich Glück habe, kurzum, es ist so eine kleine Lotterie. Und hier habe ich einfach, also wenn man es versteht, kann ich mir nicht vorstellen, nicht begeistert zu sein, wenn ich schon andere Wege versucht habe. Also wenn ich beim Internisten war, wenn ich da und da war und das schon seit 10 Jahren versuche zu lösen und dann kommt mir jemand, nochmal, wenn das stimmt, was du sagst, weil wenn das stimmt, ist es genial. Ich kann für mich sagen, was ich erlebt habe bei mir und auch von den Anekdoten, die ich gehört habe, die ich erlebt habe in meinem Umfeld, ist es genauso akkurat, wie wenn ich in ein MRT gehe oder wenn ich woanders hingehe und es ist einfach genau genommen nicht so akkurat, weil die Info nicht direkt von der Quelle kommt, sondern es ist so ein indirektes Messen. Mhm. Und dieses halt, also.
Ich habe 2 Fragen nur, und zwar, Matthias, Thema Entgiftung, will ich nochmal kurz erweitern. Wir beschäftigen uns auch intensiv damit, mit täglich schwitzen. Mhm. Kannst du mir aus deiner Expertenbrille raushauen, was du da siehst in Bezug auf Licht und Entgiftung und Hyperthermie, passive Hyperthermie, beziehungsweise genau genommen haben wir herausgefunden, dass wir 2 Grad Körperkerntemperatur erhöhen können. Mhm. In 12 Minuten, das war in meinem Körper, das ist bei jedem Körper anders. Was siehst du da in Bezug auf Entgiftung?
Also 2 Sachen mal ganz grob, weil du die Körperkerntemperatur erwähnst. Also gibt Keime, ich weiß gar nicht, ob das auch wieder die viel gescholtenen Borrelien sind, oder Co-Infektionen von denen, die unsere Körpertemperatur runterregulieren. Mhm. Weil jedes halbe Grad Körpertemperatur, die sinkt, verdoppelt die Keimlast in unseren Zellen oder in unserem Körper.
Das also heißt, fürs Protokoll, wenn ich normal 37 habe und ich bin auf 36,5, bedeutet es, die Keimlast in meinem Körper hat Potenzial,
verdoppelt sich, genau.
Das ist ein big deal.
Ja, genau. Und das merkt man ja auch. Also viele Leute frieren dann immer und so. Also sie spüren das auch selber, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Auch Covid scheint hier oft in diese Drüsen- und hormonellen Regulationssysteme reinzugehen, die genau die Temperatur in unserem Körper im Griff haben. Aber das ist nochmal was anderes. Also das heißt, wenn wir die Hyperthermie ist ja auch, also auch in der Krebstherapie und so weiter wird das ja auch viel genutzt. Also das Wärme ist angenehm, ist gut, fühlt sich nicht nur gut an, sondern hat definitiv auch medizinische Properties. Mhm. Einfach, das ist ganz, ganz klar. Das andere ist jetzt das Licht und deswegen wieder zurück zu Gary Pollack, weil der das ja sehr schön gezeigt hat und sehr, das sagt euch ja was, oder?
Ja, ja, deswegen bin ich so, also ich konnte es gar nicht erklären, weil ich die Research auch nicht so genau kenne, aber B ist es einfach so ein Genius Move in meinen Augen. Von dem Licht.
Also es ist einfach. Genau, also das on point. Ich habe im Grunde durch Gary Pollack, ich habe ja ganz viel mit Akupunktur ursprünglich gearbeitet und bin dann in die japanische Akupunktur gegangen nach 2-3 Jahren, weil die nochmal systematischer, klarer war und die haben einfach die Techniken nochmal verfeinert und weiterentwickelt und die haben ganz viel Moxa hergenommen. Also Moxa ist im Grunde Artemisia, also Beifuß. Der wird 1 Jahr getrocknet, dieser spezielle Beifuß. Der hat sehr viele so dieser feinen Blättchen an der.
Ist Kräuterchen oder was ist Beifuß?
Beifuß ist genau, ist eine Pflanze. Das so eine, jetzt gerade die, nicht so,
ob die überall ist, der dabei steht
oder ob. Achso, Beifuß, der Hund. Ja.
Simon, das ist fast ein Unkraut bei uns.
Oder auch Wermut, die Wermutgruppe sozusagen, diese Pflanzen, das gehört alles zusammen. Absinth, ja, ist auch ursprünglich, ist wahrscheinlich auch deswegen verboten worden, weil es eigentlich ein Medikament ist, ja, muss man ganz ehrlich sagen. Kleine Nebengeschichte, 2015 gab es einen alternativen Medizin-Nobelpreis, weil Artemisia annua, das kennen auch viele inzwischen, war so effizient in der Behandlung von Malaria. Und das ist was, wie gesagt, was fast überall auf der Welt wächst, sehr einfach herzustellen ist und zu verwenden. Man kann es auch die Injektion, das Artesonate, das ist die injizierbare Form davon, wird in der Krebstherapie verwendet. Also es ist eine geniale Pflanze einfach. Hat einen alternativen Medizin-Nobelpreis bekommen, wurde dann kurz darauf verboten, aus irgendwelchen, also in der EU, glaube ich, 2019, kurz vor der Pandemie, interessanterweise. Es ist inzwischen sehr schwer, das zu kriegen. Ja, aber da, das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Man verwendet in der japanischen Akupunktur eben ganz viel vom Moxa. Es kommt vom japanischen Mogusa. Das ist so ein Berg, der immer einmal im Jahr angezündet wird für so ein spezielles Fest, weil es schaut, also man formt aus diesem. Das ist ähnlich wie Watte. Also diese Pflanze wird immer wieder gesiebt und gereinigt, nachdem sie ein Jahr trocknet. Und dann bleiben eben nur noch diese feinen Härchen von der Blattunterseite übrig. Und das, wie gesagt, fühlt sich an, also schaut aus wie so hellgrüne, gelbgrüne Watte. Und die zündet man an auf den Akupunkturpunkten ganz direkt. Und das hat eine ganz faszinierende Wirkung, die man auch oft selbst sofort spürt. Und ich habe dann immer gerätselt, ja, woher kommt das? Weil die haben das einfach beobachtet, die Japaner. Ja, viele Blinde auch, die über bestimmte Phasen in der japanischen Politik sozusagen die einzigen waren, die dann noch Akupunktur und Massagen ausführen durften. Für die anderen wurde es verboten, während bestimmter Besatzungsphasen auch und so weiter. Und die haben natürlich, die spüren dann, die sehen mit den Händen und haben sofort gespürt, wie sich der Puls und die Bauchstruktur und alles verändert im Körper, sobald diese kleinen Moxa-Kegel irgendwo gebrannt haben. Erst mit Gary Pollack habe ich dann verstanden, was da eigentlich passiert, weil das Wasser im Zellinneren, und er nennt es das Exclusion Zone Water. Inzwischen im deutschsprachigen Raum hat sich dieses hexagonale Wasser auch so ein bisschen eingeschlichen, was im Grunde das Gleiche ist, weil das Wasser durch das Infrarotlicht eben intrazellulär, und das ist der Punkt, auf den man achten muss, eine Art Flüssigkristallstruktur bildet, die alles andere an, also was nicht in die Zelle gehört, rausschiebt und damit sowas wie eine intrazelluläre Reinigung bewirkt. Viele verkaufen uns jetzt verkaufen uns hexagonales Wasser oder irgendwelche Wasserfilter, die hexagonal, aber das
ich trinke es geht's und dann auf dem Weg dahin und
naja, weil die Frage ist genau, das muss ja im Inneren diese Kristallstruktur bilden und nicht außen irgendwo, wenn ich vielen Dank, wenn ich das trinke. Und da das, was Pollack eben herausgefunden hat, ist, was erzeugt am schnellsten und am stärksten? Hexagonales Wasser oder Exclusion Zone Water, weil es eben alles exkludiert, alles rausschiebt, was da nicht reingehört. In dem Vortrag kann man das schön sehen, diese mikroskopischen Aufnahmen. Ist es Infrarotlicht.
Richtig. Und das ist auch einer meiner, und man muss vielleicht das nochmal betonen, weil, wie man sagt, Fourth Phase of Water, das ist ja so, wie ich das verstehe. Also man muss verstehen, wenn ich Wasser trinke, das ist nicht das, was in den Zellen ist. No. Das ist wie Gelee. Also so habe ich das verstanden. Genau, das ist wirklich ein anderer Kristall. Zustand.
Ganz
also,
genau.
Da kommt, also man kann jetzt nicht irgendwie, oh, da ist Wasser in den Zellen. Nein, das ist nur mal, wir sagen zwar
mit
Wasser.
Mit einer ganz spezifischen elektrischen Ladung auch eben. Und das ist das, warum das in der Akupunktur auch verwendet wird, weil es die Elektrik verändert im Zellinneren und damit die Selbstheilungsfähigkeit, den Austausch, also alles.
Es ist ein big deal.
Das heißt,
und die strukturiert es.
Also wir zeigen
nicht
mal der Sauna.
Die Halleluja-Sauna ist jetzt mal die Idee, ohne jetzt hier irgendwas zu versprechen, was es so ist. Es ist einfach ein Fluss der Unterhaltung. Aber das ist natürlich, für mich ist das einer der
Genius Moves gewesen. Oder ist es nach wie vor? Deswegen gehe ich für mich auch so ultra gerne in die Sauna. Weil, genau aus dem Grund. Weil das Licht ist für mich einfach, ist einfach.
Ich übersetze die Antwort mal für mich. Das bedeutet, wenn ich es schaffe, tagtäglich in sowas hineinzugehen, was ja unser Credo ist, sagen wir 5-mal die Woche, und jedes Mal alles exkludiere aus der Zelle, was nicht hingehört, dann hat es einen riesen Impact darauf, dass ich, man nicht reingehört, was ist dann Toxine, ist alles möglich, oder? Was da exkludiert wird.
Richtig.
Was wird da alles exkludiert aus der Zelle?
Alles, wie du sagst. Also das ist in meinen Augen ist immer eine Ordnung. Das ist einfach nur so, okay, das ist, also du hast ja vorher gesagt, oh, aus der Zelle kommt kohärentes Licht. Was ist das Gegenteil? Inkohärent. Also mit unkohärentem Licht kann der Körper nicht arbeiten oder auch die Zelle nicht arbeiten. Das ordnet es wieder. Also wir haben wieder die Ordnung, sodass der Körper, weil das ist, glaube ich, die Realität ist viel vielschichtiger, wie wir sie greifen können. Also ich glaube, wir können jetzt gar nicht wirklich so die Mechanik aufzeichnen, oh ja, dies und dies und dies und dies passiert jetzt, sondern es ist einfach nur so, es ist so, wie es sein soll. Und jetzt kannst du arbeiten. Ende.
Also die ganz einfache Arbeit oder ganz einfache Antwort, auf die ich jetzt nach vielen Jahren, Jahrzehnten der eigenen Forschung und des Lernens wieder zurückgekommen bin, ist auch, fühlt sich's gut an.
Ja.
Warum ist der Stein, wenn ich mich abends irgendwo hinsetze, die Sonne hat den ganzen Tag drauf geschienen, warum ist das, warum ist das angenehm für uns, ja, wenn es da noch warm ist, weil dieses Infrarotlicht, und das entspricht ja der Wärme, der Wärmestrahlung, da gespeichert ist, weil die Steine das aufnehmen und dann abgeben, ja, und das ist das, da will man sich draufkuscheln, drauflegen, möglichst nackte Haut anhaben, weil es sich gut anfühlt. Auf deine Frage nochmal, also in den Zellen, wie gesagt, es gibt bestimmte Bakterien, die sich da reinsetzen, die da nichts verloren haben, Krankheiten auslösen. Viren natürlich sind so klein normalerweise, dass sie, wenn die akute Erkrankung vorbei ist, sofort intrazellulär sich dann irgendwo verbergen. Und natürlich die ganzen Gifte, mit denen wir zu tun haben, eben auch Nanopartikel, Plastik etc. Also was ich vielleicht da noch dann zugeben würde, ist, dass wir nennen das jetzt in der ART einfach Bindemittel, das heißt Substanzen, die alles, was praktisch ausgeschieden wird aus den Zellen, dann im Blut, in der Lymphe sozusagen von der Leber herausgefiltert werden, im Darm landen und dann müssen sie entweder wasserlöslich gemacht werden, damit sie über die Niere ausgeschieden werden können, um zu verhindern, dass diese Dinge wieder rückresorbiert werden, wieder bei der Leber landen, geben wir dann eben sogenannte Bindemittel. Auch da habe ich unglaublich viel Käse im Netz gefunden und Leute, die warnen und wir nutzen meistens Chlorella oder Zeolit, also dieses Mineral, wo es diverse Anbieter gibt, oder diese Alge eben, Chlorella, sind so die wichtigsten und sinnvollsten Bindemittel, die es gibt, um das, was eben aus der Zelle ausgeschieden wird, was durch die Sauna, durch Therapie, eben auch durch gute Psychotherapie passiert das Gleiche, durch ein homöopathisches Mittel. Also diese sogenannte Erstverschlimmerung ist möglicherweise auch eine intrazelluläre Entgiftung, die da passiert und die dann dazu führt, dass es uns erstmal irgendwie komisch geht, dass wir Kopfschmerzen kriegen, Übelkeit etc., weil der Körper mit einer Entgiftung plötzlich konfrontiert ist, die lange nicht stattfinden konnte. Es ist nur so, ist eine Vermutung, also aber es sollte, Entgiftung, Detox sollte irgendwie immer mitlaufen, weil wir einfach noch nie in so vergifteten Zeiten gelebt haben, wie wir es jetzt heute tun, auch wenn es jetzt nicht mehr alles voller Ruß ist und schwarz und so weiter.
Es wird unsichtbar. Also
es ist immer weniger sichtbar geworden, aber deswegen nicht weniger vorhanden.
Das wollte ich nur ganz kurz heimfahren, diesen Punkt, du hast es ja vorher schon angesprochen, diese ganze Gifte, wenn im Körper sind, haben wir einfach massive Störungsfaktoren im Körper. Es ist jetzt kein kleines Thema, wie man Quecksilber im Körper hat oder Blei. Ist dann natürlich, wie du gesagt hast.
Ja, da geht es um Leben oder Tod
teilweise. Also das ist big Deal.
Ja.
Und ich kenne die Geschichten zum Beispiel vom Klingert, wenn er dann zum Beispiel auf einmal jemand, der ist letztlich
psychologisch komplett krank, der ist wahnsinnig und dann entgiftet er den effektiv und dann ist er ein normaler Mensch.
Genau, also ganz viele der psychischen Erkrankungen haben diesen Blei- oder Quecksilber-Hintergrund. Ja, viele psychische Erkrankungen sind höchstwahrscheinlich Nebenvergiftung, das ist aber auch ist bekannt, ist jetzt keine Räuberpistole oder so. Und gleiches gilt eben auch für die Lyme Disease, für die Borrelien, ja, also für diese intrazellulär lebenden Bakterien, auch die, je nachdem, in welcher Struktur die sich aufhalten können, psychische Erkrankungen auftreten. Wir wissen auch, dass also in der Parasitologie
das nächstes Kronoi.
Ja, dass die auch den Wirt sozusagen zu ihren Gunsten massiv beeinflussen. Ganz interessanter Punkt. Frauen, jetzt wir reden über Menschen, ja, wirklich, Frauen werden bei bestimmten, wenn sie von bestimmten Parasiten befallen werden, so ganz brav und fügsam sozusagen. Und Männer hingegen werden risikobereit und draufgängerisch.
Mhm. Crazy.
Kann man sich auch mal Gedanken machen. Ja, fast der Parasit da. Also ist hochinteressant.
Yeah. Wenn dir deinen Hals dreht und wie ein.
Aber das ist natürlich auch das, du konntest es, also deswegen nochmal, ich konnte zu dir gehen. Du konntest messen, wo es ist, was es ist. Ist es ein Parasit, ist es ein Toxin, ist es ein. Was ist
ein seelisches Thema?
Ein seelisches, dieses dahinter, nächste, ist ein seelisches Thema hängt
das dahinter. Das ist ein eigener Podcast, das will man gar nicht
ausschneiden. Genau, aber das ist einfach nur so.
Ja,
nochmal, yeah. Das ist
weil ich habe nämlich noch einen mega großen Punkt in Bezug auf die ist, aber du kannst gerne einen Satz
sagen. Nein, kannst bitte weiter.
Weil gerne. Was ich mega spannend finde, deswegen sind wir ursprünglich auf die aufmerksam geworden, Matthias. Wer hat die Fähigkeit? Ich habe irgendwo mal gelesen, dass Frauen mit dem ersten Kind entgiften.
Oh ja. Jedes, also die Natur also scheint es so eingerichtet zu haben, dass egal wie hoch die Giftlast der Frau ist, also bis zu 60% der eigenen Toxinlast landet sozusagen beim Kind, während jeder Schwangerschaft.
Genau.
Auch der Grund dafür ist, dass früher gab es Kliniken, um Schwangerschaften abzubrechen. Heute gibt es massiv Kliniken, um Schwangerschaften überhaupt möglich zu machen. Ja. Auch da, das ist wieder ein Hinweis darauf, so dass irgendwas vielleicht doch nicht in unserer tollen
Welt
so in Ordnung ist.
Ich glaube, jeder Kind in einem Umfeld, die versuchen, Kinder zu bekommen, ist heute. Früher hat man gesagt, oh Gott, da entsteht ein Kind heute. Ist genau das Gegenteil der Fall. Das Gegenteil. Das Spannende ist, das war so der, warum wir dich kennenlernen durften. Das ist ja die Tatsache, dass die Information zu uns gekommen ist, okay, eine Frau entgiftet mit dem ersten Kind. Oh shit. Und da klingert halt ja aber auf Beispiele, dass die Kinder, die oder bei denen, die entgiftet haben, also wo eine Mutter, bevor sie sozusagen in die Familienplanung eingestiegen sind, entgiftet hat und dass es einen unmittelbaren Impact hat auf das Neugeborene. Willst du kurz erklären, welchen?
Ich glaube, da hat Klingert nennt es die Chlorella-Babys einfach.
Ja, genau,
das die heißt, dass er inzwischen, weil er ja schon so lange in diesem Business ist, der hat er Anfang der 90er, glaube ich, mit dieser ganzen Entgiftungsgeschichte angefangen. Also vieles auch aufgrund von eigener Betroffenheit, weil er selber eben da massiv durch Amalgamfüllungen gelitten hat, fast umgekommen ist.
Er persönlich?
Ist. Ja, also hat viel, viel Leid auch durchgemacht selber und musste, also war gezwungen, Lösungen zu finden. Das ist ja, wie man so schön sagt, ein guter Schamane muss hohes Fieber gehabt haben. Und das kann man da einfach auch sehen, ja. Also alles, was man selbst durchlitten hat, da hat man natürlich einen ganz anderen, auch eine ganz andere Authentizität. Dann, ich hoffe, es bleibt mir erspart. Aber gut, Amalgam hatte ich, ja, egal.
Du, Matthias, bei deiner Frisur und deinem Bart, da prasst alles ab. Da brauchst du dir keine Sorgen machen.
Du warst bei Chlorella,
Gottes Wort. Danke. Also.
Mann, für 64 schaust du fresh.
Das ist echt die Alte, aber das klappt mir sowieso nicht. Aber anyways, was? Matthias. Nein, aber wir haben falsch gewitzelt. Klammer auf, dass der Matthias.
Du bist jetzt eigentlich der Longevity-Beauftragte vor dem Herrn sein.
Das ist der Longevity-Typ. Ist
ja auch wieder so ein lustiger, so ein Hype, so ein. Ja.
Ja.
Okay,
aber da reden wir dann separat. Also zu den Chlorella-Babys, das bedeutet aber damals
die Unsterblichkeit.
Nein, uns war das, ich halt, als ich das gehört habe, habe ich mir gedacht, das ist schon wieder so ein großer Hebel, den kann ich machen, weil wenn ich einfach vor der Schwangerschaft, während der Schwangerschaft, wie auch immer das gut mache, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht nur ein gesundes Kind kriege, sondern auch
gesünder oder dass es einen guten Start hat, Initial Conditions. Also der Startpunkt ist ein wichtiger Punkt.
Natürlich.
Und wenn ich den verbessern kann mit einfachen Mitteln, hey, here we go.
Das interessiert mich, was ist, also das ist ja persönliche Beobachtungen, was bedeutet Chlorella-Baby?
Wie gesagt, der Dietrich hat dann eben in den 90ern irgendwann angefangen mit dieser ganzen Entgiftungsgeschichte, vielleicht sogar schon vorher, aber das ist dann irgendwann vor so 20 Jahren begann das dann so auch im großen Stil rüber zu schwappen. Detox, ja, ist ja inzwischen ein Riesenbegriff, ein Riesenmarkt vor allem auch geworden, zum Guten und zum Schlechten, wie immer. Ja, er hat einfach gesehen über die vielen Jahre, Jahrzehnte, die er diese Arbeit macht, dass die Mütter, die auf diese Weise eben die Toxinlasten möglichst gering halten konnten für ihre Babys, Säuglinge, auch während des Stillens ist es wichtig, weiterhin zu entgiften, weil ganz viele gerade fettlösliche Gifte natürlich über das Blut, über die Brustdrüsen dann auch beim Säugling landen sonst. Das heißt, der Detox der Mutter sollte am besten vor der Schwangerschaft beginnen und sollte bis zum Ende der Stillzeit andauern, mindestens. Und wenn sie in ihre eigene Gesundheit ihr was wert ist, dann eigentlich sollte jeder von uns da eben tatsächlich was dafür tun. Weil allein die Tatsache, dass wir atmen, bereits dafür sorgt, dass wir ja so große Giftlasten aufnehmen, dass ja wir krank werden können. Es muss nicht sein, aber es ist ja, Gott sei Dank, können wir es meistens verhindern. Wenn die Mutter entgiftet und dafür sorgt, einfach, dass ihr eigenes Blut sozusagen nicht so hohe Konzentrationen an Toxinen trägt, führt es natürlich auch dazu, dass der Fötus weniger abbekommt. Und über die Milch hatte ich ja bereits gesprochen. Genau, und der hat dann einfach gesehen, dass diese Babys dann später besser gewachsen sind sozusagen, größer, schöner, symmetrischer sozusagen, intelligenter waren. Inzwischen hat er einige davon eben, die selbst Ärzte, Professoren, tolle Karrieren hingelegt haben einfach und tolle Menschen geworden sind. Wenn man das über Jahrzehnte einfach so begleitet, diese Menschen, dann
ist natürlich. Was ich halt an dem Beispiel, wenn ich da ganz kurz reingrätschen darf, so spannend finde, das ist, weil wir sagen ja, okay, beim Fötus, wenn wir da Bedingungen schaffen, wie zum Beispiel Toxinfreiheit, also sagen nie diese Störfaktoren da, sagt man, okay, das ist ein schöneres, das ist ein intelligenteres Kind. Eigentlich wäre es ja schön, wenn jeder irgendwie so ein bisschen, natürlich gibt es immer die Schicksale und aus irgendeinem Grund ist es dann anders, aber die Gesundheit ist dann auf einmal, oder diese Abwesenheit von diesen Störfaktoren ist für mich, sehe ich da wieder so ein zentrales Thema. Weil dann sagt man, oh, bei einem Kind ist es offensichtlich, da wenn ich diese Toxine da habe, Riesenthema, Entwicklungsprobleme und so weiter und so fort, beim Erwachsenen ist es irgendwie so, ja gut, dann habe ich ein bisschen Blei oder ein bisschen Quecksilber oder ein bisschen, was ist die, Mikroplastik und Co. Also es ist, ja, ich bin schon 30, 40, 50, nicht mehr so. Aber das ist so, das macht halt wirklich was. Und finde ich so plastisch. Es ist so echt.
Was ich sehr spannend finde, ist, dass es ist ja, du musst ja nicht jeden Tag 100 Kilometer laufen. Das bedeutet, du beschäftigst dich, also wenn ich überlege, was ist der Aufwand von dem, ich weiß ja selber, was bedeutet, und der Nutzen. Und das ist einfach extrem crazy. Also wenn ich überlege, wir kommen aus einer Großfamilie, wir wissen, wie komplex es ist, wenn du dann als Eltern Kinder hast und wenn du dafür sorgst, dass du durch ein paar Stunden deines Lebens dafür sorgst, dass du deinem Kind, also was ist Liebe, Nächstenliebe, das ist, wenn du die Bedingungen einfach optimal nach bestem Wissen und Gewissen und das Interessante ist, mir ist es bewusst, aber was du erzählt hast, und ich habe das persönlich ja zu einem bestimmten Teil erfahren dürfen schon, und gleichzeitig andere gar nicht offen dafür sind oder gar nicht missionarisch tätig werden soll, aber am liebsten wünschte ich mir, dass das jeder Mensch, der Kinder in die Welt setzt, weiß, weil wie gesagt, das sind ein paar Euros, ein paar Stunden, und du hast dann so einen Giganten, wie man über Hebel sprechen.
Das ist gigantisch.
Das ist gigantisch, also an der Stelle, wenn euch das interessiert, kommentiert es gerne, weil dann können wir unter Umständen einen eigenen Podcast darüber machen oder darüber sprechen. Also jeder, der daran interessiert ist, gesunde Kinder in die Welt zu setzen, ist es einfach ein mega, mega Hebel. Und kommentier gern, wen das mehr interessiert.
Wir sind da eigentlich wieder beim Thema Liebe, könnte man sagen, dem höchsten der Spitze der Pyramide. Leider ist der Mensch oft, wenn es um Mitmenschen geht, nur bei den eigenen Kindern fähig, sowas wie bedingungslose Liebe zu empfinden. Da sieht es dann bei den Haustieren oft schon besser aus. aber bei den Mitmenschen ist es dann oft so ein bisschen schwierig. Und ich habe ja eigentlich auch diese schon vor 7, 8 Jahren begonnen oder bin da immer wieder nach England gereist und habe da eben dann beim Internationalen Klinghardt-Institut mitgeholfen und jetzt auch einen englischen Kurs gemacht, der war in München, aber eben für ein internationales Publikum auf Englisch, weil ich eben auch der Meinung bin, diese Methode ist so genial, dass sie, die muss raus, die muss in die Welt, ich möchte Menschen ausbilden, einfach wenn Interesse besteht, meldet euch beim Klinghardt-Institut an.
Wir packen Kurse. Den Link drunter.
Haben wir ja schon erwähnt, was MFT angeht. Die anderen Kurse mache ich jetzt persönlich in der Schweiz im Moment, aber die Möglichkeiten, also ihr könnt euch da auch in Kontakt gehen und die sind mannigfach. Wenn eine gewisse Gruppe zustande kommt, bin ich auch bereit, dann, was weiß ich, um die Welt zu reisen, wenn das Kerosin noch bezahlbar ist. aber egal, ist wirklich was ganz Wunderbares und was einfach raus sollte und was, wovon viel zu wenige Menschen etwas wissen. Deswegen auch euch vielen Dank hier nochmal, dass ihr da so eine Möglichkeit bietet, das so ein bisschen einem breiteren Publikum zur Verfügung zu stellen.
Matthias, ist es uns eine Ehre, es war uns eine Ehre. Wegen dem zweiten Podcast,
die zweite Frage, bei mir. Bevor du moderierst. Gibt's, bevor wir zur Abmoderation kommen, gibt es irgendeinen großen Tipp von all dem, was du in deiner jahrzehntelangen Arbeit gesehen hast? One big thing, ein Riesentipp für unsere Zuhörer, wo du sagst, dass dir vielleicht gerade in den Sinn kommt, dass du den mitgeben willst.
Puh, eine große Frage. Und da es sehr spezifisch wird, folg deinem Herzen. Achte den Himmel, liebe die Menschen. Könnte man sagen. Es gibt eine schöne Kalligrafie, aber ganz konkret oder physisch denke ich, ist ja eine gute Quelle von Chlorella wirklich das Sinnvollste, was wir alle für unseren Körper tun können. Ansonsten, man sollte allerdings sich vor Augen führen, dass um diesen Entgiftungsbenefit zu nutzen, müssen wir so viel Chlorella zu uns nehmen, dass nicht alles verdaut wird. Also ich muss mehr einnehmen, als verdaut wird. Das bedeutet dann ganz konkret, meistens sind es 15 bis 20 Presslinge zweimal am Tag. Ja, also das ist eine Alge, wie gesagt. Wer das nicht verträgt, kann Zeolit nehmen, einen Teelöffel morgens und abends. Gerade auch wenn ihr die wunderbare Halleluja-Sauna benutzt, ist, denke ich, eine gute Begleitung, einfach um alles, was durch die Sauna da an Reinigungseffekt entsteht, damit es nicht wieder
reabsorbiert wird.
Im Körper genau zirkuliert und rückresorbiert wird, ist es eine gute Begleitung einfach für jeden von uns.
Ja. Brauche ich irgendjemand, der das abcheckt, dass ich das nehme? Also
welche Art meinst du genau? Welche,
also das eine ist, jetzt hören die das.
Die Verträglichkeit.
Die Verträglichkeit.
Genau. Also letztlich merkt man das sehr deutlich, ob man es verträgt oder nicht. Man sollte natürlich sowohl beim Zeolit als auch beim Chlorella auf eine gute Qualität achten. Das heißt, es sollte jetzt nicht irgendwelchen Schadstoffen ausgesetzt sein. Aber das kann man ja auch beim Kauf normalerweise ganz gut nachvollziehen.
Wer Fragen hat, könnte es ja gerne in die Kommentare oder direkt schreiben.
Übrigens, weil das auch eine sehr weit verbreitete Missinformation ist, möchte ich tatsächlich sagen, die im Internet kursiert, Spirulina ist eher ein vielleicht Superfood könnte man sagen, das ist eher ein Nahrungsergänzungsmittel, aber als Bindemittel relativ wertlos. Das nur mal ganz, um es mal gesagt zu haben. Weil viele benutzen dann so Mischprodukte von Chlorella und Spirulina, weil das ist. Also, aber die ist zum Binden von Giften wirklich relativ unbrauchbar. Also ich habe das ja oft in der Praxis, dass die Leute ihre Sachen mitbringen. Ja, und ich nehme schon so lange das und so. Und aber das ist eigentlich nicht wirklich sinnvoll.
Ja? Mega.
Natürlich ist es eine Riesenwissenschaft und sollte irgendwie vom Therapeuten eures Vertrauens ausgetestet werden. Aber da kann man jetzt nicht so viel kaputt machen.
Das ist sehr cool. Mega Tipp.
Ja.
Vielen Dank, Matthias.
Also sensationell. Matthias, vielen, vielen Dank für deine Arbeit. Also wir sind unglaublich dankbar, dass wir dich kennen, dass wir zu dir gehen können, trotzdem, dass du über ein halbes Jahr im Voraus hinaus ausgebucht bist.
Darüber sprich mal gleich, weil das ist
genau, leider ist der Matthias sehr ausgebucht. Der Matthias macht einen sensationellen Job. Nochmal vielen, vielen Dank für deine Arbeit, für dein Sein, für dein Tun, dass du heute hier warst. Ob es einen Folge-Podcast gibt und
das
welchen,
die Leute glaube ich, das
soll man schauen unten in die Kommentare, weil das sind nicht alles solche Monster-Themen. Allein schon das Thema jetzt mit den Kindern und so, das ist alles, oh, das ist so riesig. Das ist so ein Universum an Themen, was da wieder auftaucht.
Ich würde auch lieber über die oberen Teile der Pyramide.
Genau,
und solche Geschichten.
Ich bin jetzt auch überrascht, wie sehr wir uns da verheddert haben im Dschungel der.
Ja, ja. Aber das ist dann nochmal, weil dieser direkt aus der Praxis kommt, weil du dann sagst, diese seelischen Themen, wie sehr gehen die auf den Körper runter, was bedeutet das auch konkret?
Gibt es überhaupt eine Seele?
Auch für.
Das ist ja alles
klar. Aber die Nummer, ich glaube, da gibt es, also ich freue mich auf einen Folge-Podcast. Und welches Thema genau, das sehen wir dann. Ansonsten nochmal, Matthias, vielen Dank, dass du da warst.
Danke euch, es ist schön mit euch und auch schön bei euch. War mir eine große, große Ehre.
Danke dir.
Danke euch, bis zum nächsten Podcast. Ciao, ciao.
Das war's mit dieser Folge vom Halleluja-Podcast. Wir hören uns nächste Woche.